yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Bei uns ist der Sommer ausgebrochen, heute irgendwie über 20 Grad gehabt, erster Tag im Jahr. Mir scheint die Sonne quasi aus dem Po, ich habe gute Laune. Und wir haben uns heute wieder einen Gast geholt. Und zwar, der war schon ein, zwei Mal bei uns. Ihr kennt ihn noch, vielleicht ist euch hängen geblieben, dass der Poker-Coach, der Daniel aka Silot. Und wir wollen heute ganz über Diablo 4 reden, weil es ja Sinn macht, weil wir alle zocken. Und deshalb habe ich mir auch den Daniel rausgesucht, weil ich niemanden kenne, der so aktiv und treu irgendwie Diablo 4 spielt. Daniel, schön, dass du da bist.
Jo, wunderschönen guten Abend. Hallo,
grüße falls dich. Dennis ist natürlich auch da. Dennis ist natürlich auch schön, dass du da bist, mein Lieber. Hat's ja einen anstrengenden Tag, ne?
Es war ein langer Tag. Ich bin jetzt wirklich hochgerannt, Auto Tiefgarage geparkt, einmal schnell ein Kind hochgetragen, ins Bett geworfen, wieder runtergerannt, Auto geparkt und dann richtig ganz schnell Rechner angemacht.
Ja, Hut ab, dass du überhaupt noch hier bist, ne, nach so einem Tag. Du hast mir ja geschrieben, da war ja viel los heute bei dir, ne, du armer Kerl.
Ja, es ist, wie es ist, ne.
Gut. Also, nochmal ganz kurz zurück zum Daniel. Du hast ja wirklich jede Season gespielt, ne, also selbst die letzte. Immer wenn ich, wenn also die einzigen Leute, die in jeder Season, oder ne, eigentlich der Einzige, der in jeder Season irgendwie, wo ich sehe, wenn ich einlogge, du bist ja auf meiner F-Liste, immer Diablo 4 spielt, bist du.
Jo,
wo nimmst du die Motivation?
Ich glaube, es liegt daran, dass ich immer dann aufhöre, bevor es mir das Spiel richtig auf den Sack geht. Das heißt, ich spiele eine Season in der Regel so ungefähr 2 Wochen. Davon dann halt die ersten Tage sehr intensiv. Und sobald ich merke, das Spiel mich irgendwie anfängt zu langweilen, höre ich halt auch wieder auf.
Und dafür brauchst du 2 Wochen, ehrlich?
Ja, also ich meine, natürlich macht das die ersten Tage am meisten Spaß und dann flacht langsam ab. Aber wenn ich halt merke, jetzt langsam habe ich keine Lust mehr, dann höre ich halt auch auf. Ne? Ich zwinge mich dann nicht weiter zu spielen in irgendeiner Form.
Ja, macht ja auch keinen Sinn. Falls ihr euch wundert, warum der Daniel jetzt mikrotechnisch nicht so geil klingt, irgendwie, der ist jetzt gerade nicht zu Hause und hat für uns kurzfristig irgendwie so ein Setup organisiert. Ich bitte darüber hinwegzusehen. Das ist so wie letzte Woche, lieber so als gar nicht. Ne?
Ich finde, du klingst wunderbar, Daniel.
Es geht, ja, so viele wirklich richtig aktive Diablo 4-Spieler gibt's ja auch, gibt's nicht, weil irgendwie das Spiel. Ja, bitte?
Dennis? In der Gilde ist fast niemand online, ne? Oder im Clan Diablo 4. Das ist so wenig.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch den Clan verlassen habe letzte Season.
Skandal. Boah. Das finde ich jetzt ein Skandal. Boah.
Es war niemand da. Ich wollte mit jemandem sprechen und dann dachte ich, jetzt muss ich.
Ich habe ja jede Season bis auf die letzte intensiv gespielt. Die letzte ging einfach nicht mehr, weil es ja immer derselbe Grind ist. Und von daher, ja, okay, hast uns also links liegen lassen. Ja, aber ich finde, also die letzten Tage waren ganz viele bei uns in der Gilde on, deshalb wundert mich das gerade, dass du das sagst.
Ja, letzte Season war das, ne? Als ich dann.
Ja, also ich sag's gerade zu Dennis, weil er sagt, es ist keiner online.
Keine Ahnung. Ich finde wenig Leute online. Also gemessen daran, dass das Add-on startet. Also jetzt gerade sind online in der Gilde, sagen wir mal, 10 Leute ungefähr, würde ich sagen.
Was aber viel ist für unsere Gilde, ne? Also sie hat zwar 150 Mitglieder, aber normalerweise sind in der Season irgendwie Daniel und vielleicht noch ein anderer online und ich. So, das war's dann auch.
Ja, wenn ihr vorstellt, dass gerade ein Add-on gestartet ist und das dann sogar im Vergleich zu Vessel of Hatred, da hatten wir mehr Leute online.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Habt ihr denn zwischendrin mal irgendwie neue Leute eingeladen oder so?
Nö. Okay. Also ein Großteil, wenn man doch anguckt, sind eigentlich komplett inaktiv. Eigentlich müssten wir die mal alle rausschmeißen und neue Leute inviten. Na egal, whatever, ist ja auch völlig wurscht. Also, reden wir über Diablo 4. Reden wir über das neue Add-on, Lord of Hatred. Womit fangen wir am besten an? Schwierig, kann man über viele Sachen reden da, ne?
Ich würde sagen,
erstmal die Neuerung einmal kurz zusammenfassen.
Vielleicht. Ja, das fände ich ganz gut. Daniel, möchtest du uns ganz kurz die Neuerung einmal zusammenfassen?
Gut, dass ich so gut vorbereitet bin. Also, ja. Ich muss noch mal improvisieren. Also, erstmal gibt es im Grunde zwei neue Klassen, wobei der Paladin, die erste neue Klasse, schon seit, ich meine, Ende Dezember letzten Jahres für Vorbesteller spielbar sah.
Ja.
Dann gibt es ein neues Gebiet, eine neue Kampagne. Die Kampagne selber dauert, wenn man nichts gibt, so ungefähr 8 Stunden.
Ja, ich habe 7 gemacht. Das ist ziemlich gut.
Jo. Hast du was geskippt, oder?
Nee, ich habe einfach alles gemacht. Ich habe mir sogar die ganzen Dialoge und so angehört. Mhm. Aber so ganz grundsätzlich, ich habe keine Nebenquests gemacht. Die habe ich nicht
gemacht. Okay. Ja, dann das Item-System wurde noch einmal komplett überarbeitet. Inhaltlich können wir später im Detail darauf angehen. Ich fasse das mal wieder zusammen.
Ja.
Dann das Crafting wurde komplett auch neu gestaltet durch den Rote Cube, den man schon aus Diablo 2 kannte. Oder in Diablo 3 hieß er Canais Cube. Was haben wir noch?
Wir haben eine neue Kampagne, die den Abschluss der vorigen zwei, also vom Base Game und von Vessel of Hatred, ja, kulminiert, also das dann halt zusammengefasst ist. Wir haben überholtes Endgame, was so ein bisschen versucht, einen Loop zu etablieren, damit zwar kannst du dir selber aussuchen, was du willst, aber dass das alles so thematisch und auch so vom Gameplay-Loop ineinander greift, ne? Also du fängst bei Punkt 1 an und auf Punkt 6 bist du fertig und dann gibt es einen großen Reward sozusagen.
Jo. Dann gab es noch habe ich jetzt dabei noch nicht gespielt, die Echoing Nightmares, die man aber aus Diablo 3 in ähnlicher Form kennt. Mhm. Sollen wohl relativ seltene Drops sein. Ich bin jetzt Paragon Level 165, habe bisher noch keins bekommen.
Ich glaube, ich habe auch keins. Ich bin 120, wenn ich mich jetzt nicht irre, so in dem Dreh. Da gibt es ja natürlich noch viel mehr Änderungen, ne? Die kommen noch so oben drauf. Das sind die ganzen Kleinigkeiten, da hast du jetzt ja schon gesagt, ne? Die Items wurden überarbeitet.
Also das Talisman-Set-System ist dazugekommen.
Genau, die Talentbäume wurden grundsätzlich überarbeitet. Es gibt keine passiven Talentpunkte mehr. Es gibt nur noch aktive Skill-Erweiterungen. Was vorher Legendary-Aspekte waren, sind teilweise jetzt im Talentbaum drin und so weiter und so fort. Kann man gleich noch drüber reden. Wie sieht denn das aus mit dem Singleplayer? Wollen wir da erstmal drüber reden? Weil ich glaube, es gibt eine relativ große Zahl an Leuten, die tatsächlich ein Interesse an der Diablo-Lore und an der Welt haben und an der Story und das auch quasi dafür kaufen und dann sind die fertig mit Diablo 4.
Ja, man muss damit anfangen. Man fängt ja im Grunde auch mit der Kampagne an.
Ja, das finde ich ganz gut. Aber lass uns mal noch kurz eine Sache sagen für die Leute, die jetzt schon Diablo gespielt haben und immer noch überlegen, guck ich mir das Eldon an, wie ist es, yada. Was, finde ich, ein großer Reiz ist, wir haben ja schon über die Warplans geredet, also muss ich das wirklich vorstellen, wie, keine Ahnung, je nachdem, wie hoch das Level bist, desto mehr Stufen kann man sich aussuchen, meistens aus 1 oder 2. Und das Spannende ist, du levelst quasi die verschiedenen Bereiche. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann kommen extrem wichtige und coole Sachen hinzu. Rob hat gestern ein Video gemacht, wo er einen Undercity-Dings gemacht hat. Aber ihr wisst das, dass es dieses irgendwie gewisse Zeit, um da durchzukommen. Und dann gab es irgendwie ein Drop-Video von ihm, irgendwie, wo er so, keine Ahnung, in einem Run irgendwie so 4 lila Items hatte und so weiter. Das heißt, du kannst jetzt die verschiedenen Bereiche wie Pit, wie Nightmare Dungeon und so weiter, kannst du leveln. Du hast für die einen Levelbaum. Und das macht so ein bisschen den Reiz aus. So, das wollte ich nur noch hinzufügen. Lass uns über die Kampagne reden.
Eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, es gibt einen Loot-Filter.
Yay. Jetzt mich daran erinnert, dass ich meinen aktivieren muss.
Ich habe bisher noch gar keinen bei mir eingerichtet, aber so jetzt, wenn man so ungefähr Torment, ja, ich sag mal 6, 7 ungefähr so erreicht, wird er langsam sinnvoll, glaube ich. Vorher braucht man sich darüber auch keine Gedanken machen.
Ich würde den auch erst ab Torment 6 reinmachen, alleine weil du vorher noch wesentlich mehr weiße Items filterst, ne? Also beziehungsweise ich würde wahrscheinlich weiße Items sogar nicht filtern, wenn die weiß Ancestral sind, wegen Crafting und so weiter.
Jo, wollte ich gerade sagen. Mhm.
Aber ab 6 finde ich es auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, lass es mal strukturiert aber vorgehen lassen mit der Kampagne anfangen.
Jo.
Ganz kurz. Ich finde, dass die Kampagne beweist, dass Blizzard komplett planlos ist und auch irgendwie nicht weit plant, was Story und so weiter angeht. Du baust diese Figur Nyrell, baust du in Diablo 4 Release und in Vessel of Hatred baust du die auf und lässt sie dann quasi vor dem Addon einfach sterben. Das macht keinen Sinn. Also writer-technisch, ich bin jetzt kein Gott in Sachen Charakterentwicklung, ne? Ich mache ja nur Hörspiele. Aber warum baue ich einen Charakter irgendwie über x Jahre auf, um ihn dann quasi off-game sterben zu lassen? Das ist so, also da hab mich so drüber geärgert. Ich meine, ich fand die eh nie geil und so weiter. Blizzard hat wahrscheinlich auch selber gemerkt, dass die kein Momentum und keinen Impact hat. Aber das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Das fand ich, also das hat mich richtig geärgert, weil das beweist, wie planlos Blizzard ist in seiner Charakterentwicklung und so. Seht ihr das auch so?
Ich glaube, du hast die Antwort selber schon ein bisschen vorweggenommen. Die Figur war bei der Community nicht besonders beliebt. Und wahrscheinlich war das der Grund, dass Blizzard darauf reagiert hat und sie deswegen rausgeschrieben hat. Aber das ist nur eine Theorie.
Ja, ganz viele. Also, wo fangen wir an? Wollen wir es mal? Ich fange mal von ganz hinten an, würde ich sagen. Wenn man sich die Kampagne anguckt und ihr wollt euch das für die Kampagne kaufen, liebe Community, wir werden jetzt hier ein bisschen spoilern natürlich, aber ich glaube, jeder kann denken, wen es hier geht und was da so drinnen vorkommt. Das ist jetzt auch nicht gerade ein episches Meisterwerk, das da groß gespoilert wird, aber das sollten wir trotzdem eine Warnung herausgeben. Wenn ihr das Spiel für die Kampagne nur kaufen wollt, glaube ich, seid ihr trotzdem nicht ganz falsch. Also da sind viele coole Momente dabei, so richtig schön inszeniert. Aber ihr werdet da jetzt keine Meisterwerk-Story kriegen. Und das hat so ganz viele Gründe. Also ein Grund, den ich da jetzt so anführen möchte, ist zum Beispiel, wenn du das Diablo 4 Base-Game nimmst und dann Vessel of Hatred, dann sind die beiden kein komplettes Story-Erlebnis sozusagen. Im Prinzip merkt man, dass von Base-Game bis Lord of Hatred, das hätte ein Spiel sein sollen. Das hätte eine Story sein müssen und dann hätte man viele Sachen einfach rauscutten können oder verkleinern. Dadurch, wie das halt aufgezogen wurde, es war halt so eine MacGuffin-Chase-Story, ne? Also du bist ständig, sowohl im Base-Game als auch in Vessel of Hatred, als auch in Lord of Hatred, läufst du immer nur hinterher und musst irgendwas finden. Damit du dann letzten Endes was kaputt machst. Und Nyrell ist quasi so ein bisschen auch wie Lia in Diablo 4. Und ich weiß nicht, was Blizzards Problem damit ist. Anständige
Diablo Charakter. 3 meinst du, oder?
Ja, in Diablo 3. Mhm. Ja, Lia hatte da dasselbe Problem. Die haben ein bisschen was aus Diablo 3 gelernt. Also zum Beispiel, wie Deckard Cain in Diablo 3 stirbt, hat den meisten Leuten sauer aufgestoßen. Und Loreth hier hat ein besseres Ende bekommen, sage ich mal. Das war mehr.
Warum überhaupt? Also ich verstehe Blizzards Politik immer nicht irgendwie. Also warum tötet man immer etablierte Figuren? Warum hat man Cain überhaupt getötet? Cain ist Kult? Das hat mich so drüber geärgert. Und jetzt haben sie den letzten Horadrim auch noch getötet. Also, sorry. Wie dumm ist das?
Ja, Cain war halt alt, ne? Statt ihn in Rente zu schicken, musste halt so gehen als Held.
Ich find's Quatsch. Das haben sie in Warcraft, in WoW schon irgendwie verkackt. Immer ihre wichtigsten Figuren zu töten, wundern sich dann, dass die Story nicht mehr episch ist, weil sie irgendwelche Figuren erfinden müssen. Irgendwie. Ich bin da kein großer Freund von, ehrlich gesagt. Also generell. Man denkt immer, dass Blizzard da was draus gelernt hat irgendwie, aber offensichtlich nicht. So.
Bei WoW stimme ich dir auf jeden Fall zu.
So, ich hab dich unterbrochen, Dennis.
Ich hätte mich am Cain-Tod in Diablo 3 nicht so sehr gestört, wenn er nicht so beschissen gewesen wäre. Also dadurch, dass Cain ja schon in Diablo 1 und in Diablo 2 quasi auch so eine Story-Almanach-Funktion hatte und der war ja eher so ein passiver Charakter, den die Spielerschaft lieben gelernt hat, weil der halt Identify All hatte, ne? Ich sag jetzt nicht am Impact, den der auf die Story hatte, sondern das war halt ein Identify All-Dude. Ist das dann ganz, ganz komisch, wie der in Diablo 3 dann so unceremoniously, wo ist der nochmal gestorben? In Akt 1, ne?
Weiß ich schon nicht mehr, weil es so irrelevant war. War nicht episch, war, wie du schon sagst, bescheuert.
Ich glaube, Ende Akt 1 war das noch.
Ja, Magda oder wie die hieß hier, die Butterfly-Frau, die hat den, glaube ich, weggenatzt. Ich weiß schon gar nicht.
Butterfly-Frau, ja.
Ja, schon 12 Jahre her. Ich kann mich
gar nicht. Hat die Story auch nur einmal gespielt, glaube ich, bei Diablo, oder?
Ja. Diablo 3 hat auch die beschissenste Story von den Spielen, das muss man auch noch dazu sagen. Ist wirklich mit Abstand die beschissenste. Der Nephilim-Charakter aus Diablo 3 hätte Lord of Hatred Mephisto in Diablo 4 gewone-shottet. Der wäre einfach, das ist auch so eine Sache, ne? Weil in Diablo 3 wird der Spielercharakter angehoben auf göttlichen Status wie die Ur-Nephilim. Und dann kannst du im Prinzip rumlaufen, weil die stärker sind. Das war ja die große Furcht, warum dann die Hölle und der Himmel Sanctuary kaputt machen wollten, weil, oh, die sind zu gefährlich. Und da landet ja der Spieler. Und jetzt im Prinzip, wo ist denn der Wanderer von damals? What the fuck? Aber davon mal ganz ab.
Das haben sie beim Übergang von Diablo 1 zu 2 einfach besser gemacht, ne? Dass quasi der Held in Diablo 1 quasi der Wanderer in Diablo 2 ist. Damals konnten sie halt noch wesentlich besser Geschichten erzählen, ne? Das ist einfach so.
Ja, ist so wie Bloodraven ist halt die Rogue in Diablo, aus Diablo 1 in Diablo 2, ne? Das haben sie hier aber ein bisschen aufgegriffen in dem Add-on. Mit zum Beispiel, wenn man in den ersten Horadrim Vault reingeht und dann triffst du ja Tal Rasha, hier den ehemaligen Host von Mephisto, Sakurat oder wie der hieß.
Den Fanservice, so fühlt sich ein bisschen für Fanservice an, finde ich, aber okay.
Ja. Oh, ich.
Wie wichtig ist denn generell die Story bei Diablo?
Ich bin großer Diablo-Lore-Fan. Ich finde die Story unheimlich geil. Auch so ein bisschen, weil die halt so dunkel-düster war in Diablo 1 und Diablo 2. Ich habe Steve, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es mal im Podcast erzählt habe, aber Steve habe ich es auf jeden Fall mal erzählt. Als Diablo 2 rauskam, hatte ich so viel Angst vor Diablo 2, war ich 12 Jahre alt oder 13 Jahre alt, dass ich mich quasi im Blutmoor bis Level 12 hochgelevelt habe, weil ich mich nicht rausgetraut habe. Und dann bin ich immer mit meinem Gold zurück zu Charzy und habe mir neue Waffen gekauft. Ich habe so Panik gehabt vor diesem Spiel, aber ich wollte es unbedingt durchspielen und alleine schon das Coverart von dem Diablo 2 Logo, das hat mich komplett abgeholt. Da war ich hin und weg.
Ich glaube, da spielt aber auch viel Nostalgie mit, ne? Weil also es war ja da einzigartig. Blizzard hat ja früher wirklich Genres revolutioniert und Diablo 2 war halt einfach das Spiel, was dieses ganze Genre überhaupt erst gebaut hat, möchte ich fast sagen, ne? Ja. Wir beide idealisieren das aber auch wirklich sehr, ne?
Ja, also für uns
beiden. Ja, ja, ja. Aber gut, ja.
Es ist ich habe Diablo 2 früher auch, sag ich mal, als es rauskam, plus Add-on, durchaus ein, zwei Jahre gespielt. Aber jetzt zum Beispiel die Neuauflage, Resurrected, da bin ich gar nicht mehr mit warm geworden. Ich hab's zwei, dreimal versucht, da anzufangen, aber da waren einfach so viele veraltete Mechaniken, gerade so mit am Anfang mit dem oder immer knappe Inventarplatz und sowas. Das hat mich so genervt, dass ich nicht mehr ins Spiel reingekommen bin.
Finde ich total fair. Steve und ich haben ja auch nur so ein, zwei Stunden da reingeguckt mal.
Ja,
das wirkt mir so gehört.
Bitte?
Wir sind da ja nicht so große Fans.
Wobei es ja jetzt, Daniel, vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, nochmal reinzuschauen. Weil es gab ja jetzt zum Geburtstag einen großen Patch, wo sie viele Quality of Life Sachen reingemacht haben. Ne? Du hast jetzt so ein Stash wie im PoE und solche Sachen. Und ohne was vorwegnehmen zu wollen, die neue Klasse der Warlock, finde ich, ist 100-mal besser als der Diablo 4 Warlock. Aber okay. Ja.
Also, wir gleich noch drauf zu.
Reden wir gleich.
Okay. Vielleicht können wir noch so ganz kurz nur so ein bisschen was über die Story sagen. Ich würde gerne so ein paar Sachen anmerken, die ich richtig gut fand an der Story. Also der Endkampf gegen Mephisto ist optisch gesehen eine 10 von 10. Ich fand den ultra cool gemacht. Ich fand das auch richtig stark, wie die versucht haben klarzustellen, dass Mephisto in Diablo 2 ist ja, der ist ja quasi so gefühlt 6 Stunden wieder am Leben und dementsprechend noch schwach. Und der Mephisto in Diablo 4 hatte jetzt die Zeit, sich zu entwickeln und zu reifen und dementsprechend ist der quasi in Originalgröße. Und ich fand es auch ziemlich cool, dass die versucht haben, Mephistos Ursprungsplan zu nehmen, zu sagen, ey, der hat damals versucht, die Saccharum zu korrumpieren, dann wurde er aufgehalten, das hat nicht geklappt, dann hat Tal Rasha ihn weggeschlossen. Sakurat oder wie der heißt, hat ihn weggeschlossen. Tal Rasha hat Baal weggeschlossen. Und jetzt macht er dasselbe nochmal und versucht es nochmal ein bisschen cleverer auf Skovos mit den Amazonen. Ich finde das Isle-Setting der Amazonen sehr, 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 sehr schick. Ich finde, das sieht super toll aus. Das hat so ein Titan-Quest-Vibe. Ich finde es super schade, dass ich keine Amazonen spiele.
Das wollte ich gerade sagen. Ich will jetzt nicht, aber das war die ganze Zeit. Also, du machst ein Add-on, was bei den Amazonen spielt, aber machst nicht die Amazone als Klasse rein. Verstehe ich nicht. Macht keinen Sinn.
Das habe ich auch nicht verstanden. Ich hatte das erste Mal das Gefühl auf Scovers, dass wenn du nach Kiowa-Schat reingehst, ne? Und so wie das Mainland in Diablo 4 gebaut ist, kann ich nicht sehen, dass da eine Zivilisation wächst, weil du gehst ja gefühlt so aus einer Ecke raus und überall sind 750 Millionen Dämonen. Und du siehst keine Farmländer, du siehst gar nichts, einfach alles ist kaputt. So, es gibt dann in Skosglen, gibt es so einzelne kleine Farmen und so weiter, aber ich verstehe nicht, wie hier überhaupt Menschen leben. Während ich halt auf Scovers mehr so das Gefühl hatte, das ist eine leicht immersivere Welt. Fand ich
Ja.
zumindest.
Ja, ich glaube doch, ob das Wissen, was gelernt haben, quasi, aus was du nicht so gut gelungen war,
Genau.
im Grundspiel.
Ich finde, die Musik ist mega, mega gut. Also die ist wirklich toll.
Finde ich auch, ja.
Na, ich finde
Beschreibe ich.
ein paar der Soundeffekte finde ich richtig gut. Wenn du zum Beispiel mit dem Warlock halt deine Megadämonen beschwörst und die krachen dann so rein, das hat so richtig Impact. Das hört sich toll an und wenn ich den Knopf drücke, der fühlt sich auch gut an, wenn ich den drücke. Und nicht viele von den Warlock-Knöpfen fühlen sich gut an, da können wir noch gleich drauf zukommen. Ich finde auch ganz schön, was habe ich denn noch ganz gerne gemocht? Ja, glaube ich, eher neutral bin ich gegenüber der Sache mit, wie heißt sie, mit Lilith, weil ja quasi Liliths Version von wie soll die Welt wachsen und was bedeutet es, dass meine Kinder sicher sind, in Diablo 4 ist eine härtere Version von dem, was die dann hier macht, ne? Und ich hatte das Gefühl, die wurde so ein bisschen gewhitewashed. Das, ich weiß nicht, ob die das irgendwie statistisch ausgewertet haben, dass viele Fans zu Hause gesessen haben und gerne mit Lilith knutschen würden, aber die wurde hier schon geheiligt gefühlt, ne?
Ich finde, es macht einfach. Ich finde, es macht überhaupt. Du, Daniel, du.
Okay. Ich fand, dass Lilith eigentlich die Heldin war, oder zumindest die Anti-Heldin aus dem Grundspiel.
Ja, ich finde diesen Twist halt bescheuert. Im Grundspiel ist sie der Böse. Und dann ist sie jetzt auf einmal der Gute. Ich finde sowas immer seltsam. Das fand ich auch bei Illidan in WoW so bescheuert. Im Black Temple irgendwie legendärer Raid, war ja der Böse und dann ja schwamm drüber, jetzt ist er der Gute. War ja alles gar nicht so gemeint. Das finde ich generell immer problematisch. Also von
Wer
daher, diesen Twist fand ich komisch, ehrlich gesagt.
der Held oder wer der Antagonist ist, ist ja eine Sache der Perspektive.
Ja, das ist ja auch die Idee hier. Das ist eine Sache der Perspektive, dass Lilith halt, sie hat ihre Kreation mehr geliebt als der Papa Inarius. Und das, was sie da versucht hat, ist halt mit allen möglichen Mitteln so viele ihrer Kinder zu retten, wie es nur geht. Und das wird dann noch mal ein bisschen verfeinert, dadurch, dass sie direkt mit dem Spielercharakter interagiert. Wer hier eine richtige Schelte abbekommen hat als absolute Missgeburt unter allen Kreationen, ist Inarius.
Stimmt.
Also, der wurde gedogwalkt, den hat Blizzard an.
Missgeburt, Bruder.
Es ist halt so, ne? Aber ich fand den Kampf gegen Inarius, auch wenn der relativ kurz war, optisch fand ich den Hammer. Also, da habe ich mir so gedacht, Junge, ich würde so gerne öfter gegen Engel kämpfen in diesem Spiel. Auch wie diese Armor knistert, wenn die ineinander zusammenbricht. Dieses knatternde Geräusch oder knisternde Geräusch, wenn der halt läuft, ne, weil jeder Step hat halt Gewicht. Finde ich mega, fand ich echt cool. Aber dann hat sich das so ein bisschen angefühlt wie, ja, also im Prinzip, Mephisto hat unheimlich schlimme Sachen mit Lilith gemacht. Die hatte gar keine andere Wahl, ist aber trotzdem irgendwie ein halbwegs korrekter Dämon. Dann hat die quasi einmal Loch gegeben für Inarius.
Wow.
Damit sie Kinder kriegt, so wie sie sich das gewünscht hat. Aber der
Ihr
hat
habt sie
überhaupt gar
verdient.
keinen. Also das hat sich halt echt so angefühlt, als wäre Narius so ein richtiger Idiot. Also wirklich so ein richtiger Idiot. Ich fand die Inklusion von Rathmar ganz cool. Also ich lerne immer ganz gerne ein bisschen was über Rathmar und so weiter, aber
Auch eine extrem interessante Figur, finde ich. Auch in der
ist
Lore.
er.
Ich habe ja, als ich hier Book of Elvis gemacht habe, habe ich ja irgendwie ganz viel über Rathmar gelesen und über die Nekros. Und das ist wirklich eine interessante Figur, der ja auch überhaupt keinen Bock auf seine Eltern hatte, ne?
Ja, genau. Na, und dann über Thranduil und hast du nicht gesehen. Das ist halt eine coole Geschichte. Das fand ich alles ziemlich, ziemlich gut.
Woher
Also.
hast du denn noch Wissen oder woher habt ihr das? Habt ihr auch irgendwelche Romane gelesen
Nee,
oder Wikis?
Wikis und ich bin großer Fan von Diablo 4 Lore-Creatern und gucke mir in Rotation immer mal wieder so, das ist die Diablo 4-Geschichte. Hier ist ein 3-Stunden-Essay. Und dann kann ich mich da echt abends hinsetzen und mir das reinballern. Also,
ja, ich bin faul, ich habe immer nur die Zusammenfassung gelesen, weil es gibt ja wirklich sehr ausführliche Beschreibungen der Diablo-Geschichte. Gerade Rathmar, da gibt es ja unglaublich viel. Also dafür bin ich viel zu faul.
Genau.
Bei Diablo 3 hat man ja immer diese Lore-Bücher da immer gefunden, wo immer es erzählt wurde. Aber es war natürlich dann alles immer so bruchstückhaft erzählt.
An sich finde ich das gar nicht schlecht. Das ist ja die Art und Weise, wie in Dark Souls Geschichten gezählt werden. Aber da brauchst du dann halt mehr als nur diese Audio-Tracks, die du dann halt abspielst. Ne? In Dark Souls ist es ja auch noch so, dass dann halt über das Environmental Storytelling, weil an den Wänden siehst du was und dann auf den Böden und du hörst was von den Gegnern und so weiter. Das sind so Sachen, da ist Blizzard nicht mehr so gut drin. Ne? Das kriegen die auch nicht mehr richtig gebacken. Habt ihr denn noch irgendwelche Takes zur Story so an sich?
Also, meine Meinung vielleicht mal ganz kurz. Ihr fandet sie ja eher so lala, wenn ich es rausgehört habe.
Ich würde dem Addon hier im Vergleich zu den, also wenn ich dem Base Game würde, ich habe es ja erst durchgespielt, Steve weiß es ja, ich habe in Präparation nochmal einmal durchgeballert. Das Base Game würde ich mit einer 6 von 10 bewerten.
Nur die Story meinst du jetzt, oder was?
Die Story. Mhm. Vessel of Hatred würde ich eine knallharte 2 von 10 geben, einfach weil es echt eine beschissene Story ist und es keinen Spaß macht, die ganze Zeit Nyrael hinterherzulaufen, damit die.
Vor allen Dingen hättest du die Story komplett quitten können. Sie ist einfach nicht relevant. Hättest du Vessel of Hatred nicht gespielt, hättest du nichts verpasst. Weil alles, was da passiert, wird ja quasi mit dem Tod von Nyrael quasi resettet. Es macht keinen Sinn. Also, eigentlich musst du eine 0 von 10 geben für die Story in Vessel of Hatred. Sorry.
Die haben immer den Hund erledigt, ja?
Ja. Und ein bisschen was gab's über Akarat und wie das mit dem Spirit Realm ist und so und bla bla bla. Aber für mich ist auch ein Riesending. Ich habe wieder gemerkt, ich mag das Dschungelsetting aus Vessel of Hatred einfach nicht. Ich fühle mich die ganze Zeit da so klaustrophobisch eingeengt. Einfach weil es halt überall so kleine Miniwege sind und ständig Dead Ends und hast du nicht gesehen, finde ich richtig beschissen. Und da bieten mir Skovos einfach wesentlich mehr. Und bei Skovos, also jetzt für Lord of Hatred, momentan, wenn man es durchspielen würde, ich würde da so eine 7 bis 8 von 10 geben. Ich hatte Spaß die 7 Stunden und also meine von 10 sind immer keine Qualitätsaussagen, sondern nur, wie viel Spaß hatte ich. Ne? Und 7 oder 8 von 10, das hat mir schon Spaß gemacht.
Also man muss sagen, dass die Story, ich gucke ja sehr viel Social Media. Und die Story wurde sehr abgefeiert. Also manche, wo ich mich auch gefragt habe, ey, Leute, übertreibt jetzt mal nicht, ne? Das Ding ist halt, dass beide Stories vorher einfach nicht gut waren und im direkten Vergleich Lord of Hatred halt irgendwie unendlich viel besser ist. Also im Prinzip ist es doch so, wenn du von Vanilla oder Release Diablo 4 dir das letzte Video anguckst, dieses epische lange mit dem Kampf, dann reicht das. Wenn du dir bei Vessel of Hatred das letzte Video anguckst, quasi die Auferstehung von Mephisto als Akarat, dann reicht das so, weißt du? Und das ist halt genau das Problem, dass das Storytelling von Blizzard einfach nicht geil war. Und ich find's ein bisschen overhyped, dass alle so sagen, oh, die Story ist so geil und so weiter. Aber ja, also es ist halt eine Riesensteigerung zu den beiden anderen Dingen, so, weißt du? Das ist halt Thema. Also ich kann jedem nur, ich weiß jetzt nicht, wie intensiv wir darauf eingehen, aber ich kann jedem empfehlen, wenn ihr Story mögt, ist das Beste, was Diablo 4 bisher zu bieten hat. Muss man ja so sagen.
Also ich fand das Base Game eigentlich ganz okay. Ich würde dem an der Story hier so eine 6 bis 7 von 10 geben. Battle of Hatred hat das Problem, dass es für mich kein richtiges Ende hat und es ist quasi irgendwie unspektakulär und im Nachhinein halt auch relativ unbedeutend. Also dem würde ich wahrscheinlich so eine 4 von 10 geben. Ja, und Lord of Hatred war für mich bisher auch in Sachen Diablo 4 storytechnisch die beste Kampagne und ja, da wäre ich so bei einer, sagen wir mal, einer 8,5 von 10.
Also ich finde das auch gut, wie sie quasi diesen also erstmal finde ich also ich ne wir reden jetzt vom gesamten Levelprozess und der Story. Mich hat's getriggert, dass es mit 45 vorbei, also ich war mit 45 durch mit der Story und das finde ich seltsam. Also wenn du ein Addon machst, gut. Wenn du ein Addon machst, dann bist du bitte geht die Story bis Max Level oder was weiß ich 2-3 Level vorher oder nachher gerne. Also das ist ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch gefragt, was Blizzard jetzt in den, wie lange ist das in den 2 Jahren gemacht hat, weißt du? Weil, ey, ganz, also, das ist ja nicht viel, ne? Also, ein paar Cinematics zu machen, und die Quests waren jetzt auch nicht, wo du sagst, also, keine Ahnung, zwischendurch habe ich echt gedacht, du, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine neue Season in PoE oder in Torchlight. Das, was Blizzard in einem Add-on macht, irgendwie, also, all diese Quality-of-Life-Sachen und also, das liest du auch in vielen Reviews jetzt zu Diablo 4. So, Titel, im Prinzip gibt es nichts Neues, aber sie machen das Alte jetzt endlich richtig so. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ich habe schon oft gesagt, dass die Beta vorbei ist, aber gefühlt war sie es nie. Und jetzt ist so das erste Mal so, also so richtig hat man das Gefühl, irgendwie jetzt hast du was Greifbares. Und ja, also die Story ist viel zu früh vorbei. Die Cinematics sind gut und es gibt auch interessante Quests. Und das zusammen mit der Story macht das Spaß. Aber du kannst, also was würdest du erwarten?
Wie lange sollte so eine Main Story denn gehen bei so einer Erweiterung für die
Art? Bis du Max Level bist!
Ja, ich meine, gut, das ist ja eine Sache, man könnte ja auch einstellen, dass es mehr XP gibt für die Quest. Dann ist man quasi mit einem höheren Level aufhört.
Hätte man das machen sollen, keine Ahnung.
Ich meine Prognose dazu ist dann, dass, also Theorie, dass es sie quasi einem noch den Spielraum geben wollten, um dieses quasi die Warplans dann zu nutzen, um nochmal zu leveln. Ansonsten, wenn die Leute vielleicht sogar aufhören, wenn sie Maximallevel erreicht haben, so, ich bin jetzt Maximallevel, jetzt bin ich fertig mit dem Spiel oder so. Und so hat man dann noch ein paar Stunden, um quasi schon mal sich an die Mechaniken zu gewöhnen, bevor man Maxlevel erreicht. Ich hätte jetzt wahrscheinlich irgendwo das so angesetzt, also ich war Level 48, glaube ich, als ich mit der Kampagne durch war. Ich hätte wahrscheinlich eher so erwartet, dass man so ungefähr mit Level 60 durch wäre und dann noch 10 Level dann quasi ohne Kampagne zu Ende spielen muss.
Wäre es nicht besser gewesen, wenn du dann zum Beispiel die Warplans als Bestandteil der Story machen würdest? Wenn du jetzt zum Beispiel, als wir die Amazonen da zusammengetrieben haben, ne? Um zu diskutieren, wie wir jetzt weiter vorgehen, dass wir zu Akkarath durchkommen, hättest du ja genauso gut auch an den Tisch gehen können, zusammen mit Tyrael, der sagt, hier, lass mal einen Warplan zusammen machen. Und dann wird aus 3 Sachen ganz kurz ausgewählt, weil dann ist es auch ein Teil des Story-Elements. Das sollte ja, und das macht ja zum Beispiel PoE so, dass die Mechaniken werden schon während der Kampagne introduced. Und das dann quasi, ne, dann ist es eine natürliche Spielerfahrung.
Macht Torchlight auch so.
Genau,
das ist so. Vessel of Hatred hatten sie zwar auch gemacht, jetzt auch mit den Söldnern und so weiter.
Das ist so ein. Jetzt kommen
wir mal mit dem Cube, drauf. Aber man muss fair bleiben. Sie machen es wenigstens mit dem Cube, ne?
Genau, der ist in der Story integriert, ja. Aber man nutzt es
in der Story.
Genau, man nutzt es nicht selber.
Genau, der wird nur kreiert, aber du musst letzten Endes herausfinden, wie er funktioniert. Ne? Ja, also das dazu. Wie sieht's denn aus? In Sachen Gameplay. Wollen wir da mal ganz kurz hin?
Auf jeden Fall.
Zum Beispiel, wollen wir das jetzt direkt mixen oder wollen wir erst wieder positiv und lieb sein zu Diablo und es ein bisschen streicheln?
Weiß ich nicht. Wonach dir erstmal lieber?
Ja, wir können ja vielleicht Einzelelemente quasi mal besprechen und dann danach ein ganz Fazit zu dem einzelnen Element,
wie es uns gefällt. Wenn es euch jetzt recht ist, würde ich den Paladin einmal beiseite schieben, weil wir den jetzt schon seit einem halben Jahr spielen können.
Finde ich auch.
Ist eine schöne Klasse und so weiter, aber das brauchen wir jetzt nicht nochmal diskutieren.
Also erstmal den Warlock hin.
Ja. Der Warlock ist dazugekommen, der Hexenmeister. Technisch gesehen sind Warlocks ein Teil der Diablo-Lore und sind sozusagen der Counter zu den Sorceressen und Teil des großen Krieges zwischen Zauberern und Warlocks, die sich dann in Sachen Ideologie auseinandergetrieben haben und aufgrund der Tatsache, dass die dann gegeneinander gekämpft haben, wurden Assassinen geschaffen, die dann wieder beide wegnatzen sollen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre der Warlock einfach ganz spontan dazugekommen. Es gibt relativ berühmte Warlocks in der Lore, die sind aber nie ein Bestandteil des Ingame Universums gewesen. Und dementsprechend ist für viele Leute vielleicht Warlock in Diablo 4 eher mit einem Augenrunzeln zu betrachten. Ne? Die Klasse sieht optisch ziemlich cool aus. Also ist natürlich eine Most-Metal-Klasse aller Zeiten und das haben sie eigentlich ganz gut umgelöst, indem Ja, also es hat so einen Gothic-Vibe, aber es sind viele Elemente drin, wie quasi, wie ich mir einen Hardcore-satanistischen Mega-Assassinen-Priester vorstellen würde. Ne? Viele Hörner, viele, hier schwebt so ein bisschen was rum, was du eingefangen hast, hier mal ein Auge extra. Sieht schon ganz schick aus. Vom Gameplay her habe ich bis jetzt persönlich nur ein Bild gespielt. Ich hatte in einem Vorab-Video die Ability Dreadclaws gesehen. Und dann war für mich eigentlich klar, das ist die Ability, mit der ich spielen werde, weil ich nicht so gerne Minion-Builds spiele. Und da hatte ich nicht so einen Bock drauf. Und das sah aus, als hätte es Shotgun-Potenzial. Also, dass mehrere Projektile bei anständigem Positioning in einen Gegner reinfliegen. Das ist immer gut zum Bosse-Killen, dachte ich. Und da habe ich jetzt blind gespielt bis Level 100. Da habe ich dann mal reingeguckt, was die anderen Leute alles so spielen, und mein Bild war schon relativ nah dran an dem, was auf Maxroll und so weiter dran steht. Ist an sich ein schöner Bild, aber, und damit würde ich das dann das Wort mal an euch weiter abgeben, ich finde, Warlock ist sehr clunky. Der spielt sich, also zumindest so dem Bild, den ich habe, der spielt sich nicht super flüssig.
Was ist denn Dreadcross Bild?
Ja, genau, also du hast halt so eine, das ist für Diablo 4 fühlt sich das ganz untypisch an. Wenn du Dreadclaws machst und der muss ja einmal die Hand heben und dann zirkelt das so aus ihm raus, dann hast du wie so ein Delay. Und das fühlt sich halt ganz unnatürlich an, weil der Rest ist so fließend, flüssig. Also ich bin da jetzt auch vielleicht verwöhnt und Steve wird da mir auf jeden Fall nicht recht geben, aber ich muss da dann halt so zum Vergleich. Ich finde, in PoE 2 fühlt es sich besser an zu klicken und das Feedback der Spells als in Diablo 4. Diablo 4 fühlt sich nicht so gut an wie PoE 2.
Ich habe PoE 2 jetzt quasi released wurde oder beziehungsweise die Public Test Version oder auch immer, wie das jetzt ist, der Status ist, habe ich 70 Stunden gespielt und ich fand irgendwie das Gameplay, sag ich mal, das Feedback nicht so gut bei PoE. Aber ich habe auch, wie gesagt, nicht so viel gespielt und auch nur damals eine Klasse, wie hieß denn der Fernkämpfer dort? Dead Eye irgendwas?
Ja.
Okay. Also ich bin nicht so tief drin. Ich kann es auch nicht komplett beurteilen. Nur von ersten Eindruck her hat es mir nicht so gut gefallen.
Du kannst in PoE hast du zum Beispiel, ganz kurzer Schweif, nur wenn du WASD-Movement machst in PoE, ist das viel flüssiger als in Diablo 4. Und in PoE musst du richtungsweisend gucken, damit du deine Skills halt, ne, Skillshots musst du auch hingucken. Während du in Diablo kannst du einfach hinter dich klicken und dann fliegt das auch sofort nach hinten. Ja. Und das macht dann halt so ein bisschen Unterschied aus, was dann dafür sorgt, dass die es geschafft haben, dass du, auch wenn du Third-Person spielst, fühlt sich das an, als würdest du wie so ein Twin-Stick-Shooter spielen. Mhm. Und das ist super geil. Das ist ganz hohe Kunst meiner Ansicht nach und das fühlt sich super, super geil an. Und die haben dann in der letzten Season den Druiden released und das ist wahrscheinlich meine All-Time-Favorite-Klasse in PoE 2 bis jetzt, in diesem Jahr, dass das Spiel halt im Early Access ist. Das hat sich so gut angefühlt, das kann man gar nicht beschreiben. Da hatte ich so einen Spaß dran, halt stundenlang Maps zu laufen, weil sich das Killen halt gut angefühlt hat. Aber es ist ja vollkommen egal, ich habe einen Warlock. Ich finde, Warlock ist zumindest, ich finde den sehr clunky. Und ich finde, die haben es vollkommen übertrieben in Sachen Visual Effects. Während der Kampagne fand ich Warlock sehr, sehr, sehr viel geiler als im Endgame. Und zwar einfach, weil jetzt, wo du deine Builds optimierst und du quasi dann wieder so einen Status erreicht, wo du eine Taste quasi dauerspammen kannst und die tötet alles. Ich sehe nichts. Ich bin vielleicht alt geworden, aber wenn ich sterbe, dann weiß ich immer nicht, was passiert ist. Ich weiß einfach nicht mehr sehe. Der Bildschirm ist einfach komplett lila und schwarz. Und dadurch, dass die Player Visual Effects über den Bodeneffekten der Gegner liegen zum Teil, ich sehe einfach nichts. Also keine Chance so gefühlt. Das finde ich mega ätzend. Das finde ich wirklich ganz, ganz furchtbar. Wenn ich sterbe und nicht mal verstehe, was ich falsch gemacht habe, das stört mich immerhin, egal welchem Spiel.
So, du irgendwo drin gestanden, wo du nicht stehen solltest.
Ja, genau. Also ich weiß halt nicht, was ich falsch gemacht habe dann. Das nervt mich einfach. Das könnte man auch vielleicht noch fixen mit einem Death Recap oder so. Das würde ich vielleicht noch mal einfügen, wenn ich die Entwickler wäre. dass du einfach dann quasi so einen Reiter ausklappst und dann steht drin, ah, du standst in Poison oder so und dann weiß ich, ah, habe ich nicht gesehen.
Da wurde ja schon sehr lange gefordert, so ein Lock quasi.
Ja.
Aber
ist auch ein moderner Standard. Wie gefällt euch denn der Warlock?
Also, ich habe bisher auch noch nicht so viele Builds ausprobiert. Ich hatte jetzt ganz am Anfang einfach mal verschiedene Talente ausprobiert, so bis Level 20 ungefähr. Und dann habe ich mich halt auch entschieden für die Dreadclaws-Variante. Und bin bisher dabei geblieben. Von daher kann ich jetzt die ganzen verschiedenen Sachen noch gar nicht direkt miteinander vergleichen. Ich habe jetzt mal Maxwell-Rette aufgerufen. Dort haben sie jetzt auch schon eine vorläufige Tierlist, wo dann Minion-Warlock und Tyrant-Grass-Warlock ziemlich weit oben gelistet sind und der Dreadclaws noch kein Tier-Ranking quasi bekommen hat.
Mhm.
Ja, also um den wirklich final beurteilen zu können, müsste ich halt die anderen Sachen auch noch ausprobiert haben. Der Dreadclaws, ich finde ihn okay bisher, aber ja, er spielt sich irgendwie nicht ganz so rund wie einige andere Builds, die ich halt vorher gespielt habe. Ja, aber ich muss die anderen Sachen noch erstmal testen. Ich habe allerdings halt von anderen Videos halt gehört, dass er halt generell relativ komplexe Mechaniken hat, also komplexer als die anderen Klassen und von daher auch wohl auch nicht für jedermann halt so optimal geeignet ist, weil er ja etwas komplizierter ist halt als die anderen Klassen.
Also,
das Problem an den anderen Builds ist ja, dass du spezielle Uniques brauchst. Also ich habe auch mir die ganzen Builds heute angeguckt, sowohl auf Mobiletics als auch auf Maxroll. Und wenn du die anderen Sachen spielen willst, dann gibt's immer dieses, ja, bevor du spielen kannst, brauchst du das Item, brauchst du das Unique. So, deshalb, Dreadclaws ist so irgendwie so der Einsteiger-Build, weil du den einfach ohne alles spielen kannst. Ich würde jedem empfehlen, der den Warlock spielt, damit anzufangen. Weil das ist wieder, was Dennis gesagt hat, eine Taste drücken und alles fliegt weg, so nach dem Motto. Ich muss aber auch sagen, dass mir der Warlock nicht so gut gefallen hat. Ich habe den Fehler gemacht, in Anführungsstrichen den Fehler, dass ich mit Dämonen gelevelt habe, also quasi Minion-Build. Und der war zwar sehr, sehr stark, aber der hat halt einfach keinen Spaß gemacht. Ne? Auf der einen Seite ist es geil, wenn dieser riesige Dämon aus dem Boden kommt, mit seinem riesigen Schwert, nur bis zum Oberkörper, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, und dann mit seinem riesigen Schwert irgendwie die ganzen Gegner einfach wegfegt. Aber das hat halt einfach nicht viel Bock gemacht. Also
visuell ist beeindruckend.
Ja, schon. Aber vielleicht war ich auch deshalb mit 65 schon durch, also drei Level vor euch, weil der halt relativ stark war. Aber Bock hat's nicht gemacht. Und ich muss auch sagen, ich spiele natürlich jetzt auch Dreadclaws einfach, ne, weil es einfach ist und man es easy spielen kann. Jupp. Aber wenn ich zurückdenke, wie viel Spaß der Paladin gemacht hat, als er rauskam, dann ist das schon ein großer Unterschied. Wenn ich den Warlock, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit dem Warlock aus Diablo 2 vergleiche, dann ist das einfach so viel geiler, was wir in Diablo 2 gemacht haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich ein Fanboy, dass ich ein bisschen enttäuscht bin vom Warlock. Ja, also ich finde ihn okay, wie Daniel gesagt, ich finde ihn okay. So. Wie gesagt, die anderen Builds habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich wollte es, aber ja, ich habe die Uniques einfach nicht. Und
sie machen im Cube, ne? Die Uniques. Super einfach.
Ja, aber ich habe die Zutaten nicht. Du brauchst so, ja diese speziellen roten Steine dafür, um die Uniques zu machen. Und von daher, die kriegt man nicht so schnell. Also ich habe davon bisher einen gehabt nur.
Ach so, okay.
Es kommt halt darauf an, was für eine Waffe man da quasi hat, wie viele oder welches Uniques man braucht,
genau.
Wie viele Alternativen es quasi gibt, die man bekommen kann, wenn man da ein Unique gammelt. Oder
ja, natürlich, ne, aber ich finde diese roten Crafting-Mats, ich hatte davon jetzt 6 oder 7 Stück schon. Ich kann ja nachgucken in-game, wie viel Playtime ich habe. Ich glaube, ich habe 12 oder 13 Stunden. Mal gucken.
Ich habe mir auf jeden Fall die Waffe für den Dreadclaws-Warlock damit direkt hergestellt, als ich maximal Level hatte.
Wollte ich auch, aber ja, ich habe dann, ja, war ist nicht so schwer, weil es ist ja ein Dagger, ne? Das kriegst du ja relativ leicht dann, ja.
Das geht ziemlich easy. Ich habe den auch so gemacht. Ich habe auch dieses Schwert schon für den anderen Build. Das habe ich sogar als Ancestral schon mit 900er und so weiter. Aber ich dachte, ich spiele einfach noch ein bisschen länger Dreadclaws, weil ich da noch ein bisschen Potenzial drin sehe.
Meine Herangehensweise. Ich spiele jetzt Dreadclaws so lange, ja. Und irgendwann hast du ja alles und dann kannst du ja immer noch die anderen Builds ausprobieren, ne?
Ganz genau.
Kann ja auch sein, dass du halt mit anderen Bild dann irgendwie das Mega-Item findest, das du dann schon mal früher wechselt oder sowas.
Genau. Und jetzt innerhalb dieser ersten 4 Tage oder was auch immer, gefühlt alle 6 Stunden ruft irgendwer, ich habe was Neues, das mega busted ist. Ja, aber wir sind ja auch in keinem Konkurrenzkampf mit irgendwem, ne? Vom Prinzip her ist das ja ein Solo-Player-Spiel. Man spielt ganz selten mit Leuten zusammen. Leaderboards interessieren mich nicht. Ich suche mir meinen Spaß selber. Muss man
Wie
halt so
weit
ein
bist
bisschen.
du jetzt überhaupt, Steve? Welches Paragon bist du?
60, 70, so in dem Bereich.
Okay.
Ist auch schon ziemlich hoch.
Ja, ich hatte diese Woche oft Leo und das ist ja Priorität, ne? Und vor allen Dingen so eine Season dauert ja auch lange. Ich sehe da keinen Grund zu hetzen, einfach, weißt
Nee, wir haben so viel Zeit, ne?
du?
Also, what the
Ja.
fuck. Aber gut, Daniel, wie findest du den Warlock?
Ja, also finales Urteil kann ich halt erst machen, wenn ich halt noch mehr Sachen ausprobiert habe. Also den Red Claws-Bild finde ich okay, aber es ist halt jetzt, würde ich sagen, von den Builds, bis dann Diablo 4 gibt, wird es nicht unbedingt in meine Top 10 kommen.
Nee, da habe ich andere. Mein All-Time-Favorite Diablo 4-Bild war der kurze Moment, als die Lightning Orb Sorg da war. Das
Es gibt doch
war.
jetzt schon wieder, es gibt schon wieder eine neue Sorg, die komplett OP sein soll, ne?
Ja,
Blizzard,
Blizzard's
oder
Lock
was ist das? Ja.
schaue ich mir gerade auf dem zweiten Bildschirm an. Sieht's.
Gestern habe ich
Ja.
irgendwie im Stream geschaut und da hieß es dann irgendwie, dass da irgendwie wohl auch eine Mechanik irgendwie verbuggt ist oder sowas, dass deswegen zu viel Schaden macht.
Ja, sie haben irgendwas
Ja.
gefixt heute. Es gab irgendeinen kleinen
Okay.
Patch. Ich weiß nicht, ob serverseitig oder so. Irgendwas ist da schon gefixt worden bei der Sorg. Es steht auch
Okay.
irgendwie genervt oder was weiß ich. So irgendwie sowas.
Ich finde es mal gut, dass sie, wenn irgendwas zu stark ist, es auf dem Bug basiert, dass es sofort geändert wird. Nicht wie beim
Ja.
Spiritborn, beim Vessel of Hatred Release, wo der Bug quasi der Season durchgezogen wurde.
Ja, wobei die Castle-Not vom Paladin war jetzt auch nicht gerade schwach, ne?
Ja, gut, der Paladin war schon ziemlich overpowered, auch wieder als er was kann. Zwar nicht so stark wie der Spiritborn im Vergleich. Viele haben ja erwartet, dass der Warlock total overpowered sein wird, aber so jetzt so vom ersten Eindruck und was ich bisher auch so gesehen habe, scheint es mit der Balance diesmal ganz gut hinbekommen zu haben.
Ja, und
Also so
ich glaube,
richtig fest
viele Leute,
rausschenken würde ich's.
ich glaube, viele Leute hängen aber halt auch noch auf dem Warlock und dementsprechend haben auch viele noch gar nicht die anderen Klassen so richtig hart getestet, ne?
Ja,
Und das
aber
war
zum
der ja.
Beispiel, die großen Content Creator aus Deutschland, Rob spielt ja sein Wirbelwind-Barbar und
So wie immer.
Wodiju spielt, glaube ich, auch irgendwas anderes. Also die haben nicht irgendwie die neue Klasse gespielt, soweit ich weiß.
Aber die konnten ja auch schon vorab die ganzen Wochen jetzt spielen, ne?
Ja, und Wodijo, wie man den auch ausspricht, der hat ja mit dem Warlock angefangen.
Ja, hat auf jeden Fall auch mit Red Claws angefangen.
Genau. Die wechseln jetzt natürlich alle so langsam, weil die haben halt genug gesehen. Die spielen ja auch mit einem ganz anderen Volumen als wir, ne? Wenn die irgendwie 16 Stunden am Tag spielen, dann sind die ja immer quasi mit einer Klasse fertig.
Jo.
Na,
Ja,
die
die spielen ja
können.
auch maximal effizient.
Genau. Das ist zum Beispiel was, das ich dieses Mal gar nicht mache. Effizienz juckt mich nicht. Ich spiele einfach meine Warpläne so runter und dann mache ich mal das, worauf ich gerade so Bock habe. Weil Loot und alles, du kriegst doch sowieso alles hinterhergeschmissen in diesem Spiel.
Aber
Von
ich finde
klar.
jetzt, verglichen jetzt mit den letzten Seasons, finde ich das Progressionssystem und dem Loot eigentlich relativ gut jetzt. Also man kriegt die Sachen nicht mehr so unglaublich schnell. Man braucht jetzt schon echt seine Zeit.
Also im
Also
Vergleich zu vorher ist es natürlich langsamer. Aber im Vergleich zu anderen Action-RPGs ist es immer noch sehr, sehr fix.
Also ich
Ja.
meine, ich bin jetzt Level 100, Paragon Level 165 und auf Turm 9 angekommen und habe immer noch viele Teile in meiner Ausrüstung, die nicht Ancestral sind. Mir fehlt immer noch, mir fehlen noch 2 Uniques zu meinem Bild. Und ja, so sag ich mal, in der gleichen Spielzeit, in den letzten Seasons war ich meistens schon Mystic equipped.
Ja,
Also,
mir ist es auch aufgefallen. Sie haben das extrem gebremst, das Ganze, ne?
benutzt ihr denn den Herodric Cube schon richtig, richtig viel? Weil vieles von diesem Power Gain System ist jetzt halt ausgelagert worden auf eine vereinfachte Version des Craftings.
Also ich habe mir einige Uniques gecraftet, aber ich habe ja auch die Waffe zum Beispiel bekommen.
Ja.
Und wofür ich den Cube auch sehr viel genutzt habe, ist für die Set-Talismana, um da das 5er-Set zusammenzubekommen. Das war genau. Relativ einfach damit.
Genau, und dann sowas wie Craft Unique Charm, ne, Reroll Set, dass du, wenn du ein gelbes Ancestral findest, lohnt sich das zum Beispiel, dass du das komplett strippst von allen Affixen und dann kannst du quasi die weiße Base in was Neues verwandeln.
Jojo, da gehen auch viele Guides rum momentan.
Ja. Ich spiele damit so ein bisschen rum. Das ist halt super weird, ne? Diablo 4 hat eine Crafting Bench vor PoE 2. Hahaha, mit dem Heraldry Cube. Und die meisten von den Sachen, die hier drinne sind, das sind ja 1:1 Kopien mit einer besseren Win-Wahrscheinlichkeit als in PoE. Aber das finde ich wiederum gut. Weil ich brauche nicht die Tiefe eines Crafting-Systems, wo du dann extra externe Seiten aufmachst, damit du erstmal durchrechnest, wie du was craftest. Finde ich den Heraldry Cube Stand jetzt, soweit wie ich mit dem interagiert habe, nicht schlecht. Ich finde den ganz, ganz gut.
Ich finde es generell immer gut, wenn man bei einem Spiel nicht auf irgendwelche externen Webseiten oder so angewiesen ist, sondern dass man, sag ich mal, durch Spiel sich die meisten Sachen erschließen kann.
Ja.
Das funktioniert bei Diablo 4 inzwischen bei den meisten Bereichen wirklich sehr gut.
Genau. Und ich finde, wir sollten auch im Zuge dessen vielleicht ganz kurz mal über den neuen Talentbaum reden, weil während der Kampagne und des Levelns hatte ich sehr viel Spaß mit dem Ding. Weil du kannst halt die ganze Zeit ganz unverbindlich dich so hin und her klicken und so ein bisschen mal gucken, was du machst, ne? Und jetzt nehme ich mal die Ability und bla 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 bla. Ich vermisse nicht die 750 passiven Notes oder die 75 passiven Notes mit 2% mehr Leben. 5% mehr Barriere, die brauche ich nicht, die jucken mich nicht. Auf der anderen Seite bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob dieser Skilltree wirklich so, wie er jetzt ist, eine Bereicherung ist oder ob jetzt quasi wirklich einfach nur die Legendary-Affixe weggenommen haben und die stehen jetzt halt im Talentbaum.
Ich glaube, die Intention war dahinter, dass die Builds, die ansonsten die Legendaries quasi auf deinem Item vorausgesetzt haben, die Notes, dass die halt notwendig waren, damit ein Bild spielbar ist. Und jetzt kann man halt zumindest viele Sachen halt anhand des Talentbaums alleine spielen.
Genau, und das habe ich ja gerade gesagt.
Genau.
Aber das ist dann ja im Prinzip, ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, einfach langfristig, weil das ist etwas, das muss das Diablo-Team mal unbedingt ran und das führt mich dann zu Vessel of Hatred. Ich finde, Diablo 4 hat ein Problem damit, alten Content zu revisiten und zu recyceln. Zum Beispiel die Mercenaries. Mercenaries sind einfach nicht weiterentwickelt worden mit diesem Addon und die sind genauso beschissen wie vorher.
Ja, ich glaube, würde sagen, ungefähr auf gleichem Niveau wie bei Diablo 3.
Ja, also, die sind halt komplett langweilig. Ne? Ich kann dir nicht mal sagen, was die genau machen, um ehrlich zu sein. Ich krieg ab und an eine Kiste von denen und ich schlepp hier einen von denen mit mir rum und der hatte 5 Talente. Aber die sind mega langweilig. Dadurch, dass du die nicht equippen kannst, dass du nicht mit denen interagierst, ich finde die mega beschissen.
Ich kapiere es auch nicht, dass sie das nicht aus Diablo 2 übernehmen. Irgendwie, das ist jetzt so viel geiler. Ich check das nicht.
Genau, es ist halt ein weiterer Statstick so, ne? Also die machen einfach nichts. Die sind komplett langweilig. Und dasselbe könnten wir dann auch noch mal sagen über Runen. Es sind keine neuen Runen mit diesem Addon dazugekommen. Und das ist auch sowas, was ich ganz, ganz seltsam finde. Dass wir sind jetzt quasi ins zweite Addon rein und Diablo revisited nicht Sachen, die die eingefügt haben und verbessert die. Es werden immer mal wieder, die Items generell werden überarbeitet. Ich finde immer noch nicht, dass das hier die beste Version von Items ist, die es geben kann. Jetzt haben wir quasi nur noch Multiplikatoren auf Items. Da ist sonst gar nichts drauf. Crit Chance, Crit Damage Multiplier, hier ist es mal plus, hier ist mal nur, hier ist es mal. Aber es ist mega langweilig. Also ich finde, das sind mega langweilige Items. Aber warum werden jetzt zum Beispiel nicht mal die Runen verbessert? Was ist da los?
Bei den Runen haben sie zumindest die nicht genutzten rausgestrichen, damit die das Inventar nicht mehr zumüllen.
Super. Also,
aber ich hätte schon erwartet, dass auch die eine oder andere neue dazu kommt.
Ja, was ist denn eigentlich mit Consumables passiert?
Da bin ich super froh, dass die raus sind.
Ja, aber warum sind die nicht überarbeitet worden, ne? So an sich? Diablo 4 kam raus und du hattest das Gefühl, die haben sich in Asien Lost Ark und Co. und so weiter angeguckt. Und dann ist die Welt ja auch so designt, dass du eigentlich in andere Spieler reinkommen sollst und du solltest ursprünglich mal diese ganzen Materialien finden und bla 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 bla. Und dann hat Blizzard irgendwie gemerkt, das mögen Spieler nicht. Aber anstatt, dass die das dann halt besser machen, haben sie es einfach gestrichen.
ja, ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass die Consumer Edits raus sind. Ich muss sagen, bei fast allen Spielen nerven die mich eigentlich eher. Weil eigentlich ist man gezwungen, mehr oder weniger sie zu nutzen. Und das ist eigentlich immer nur eine Sache, wo du immer diese Klicks machen musst und dann vergisst dann irgendwann, sie wieder aufzufüllen. Und dann hast du halt die Buffs nicht. Aber ich finde, gerade bei Diablo hat es überhaupt keinen Mehrwert gehabt. Und lieber streichen, als den Ballast weitertragen.
Du könntest es aber auch einfach umdesignen, ne? Also, beziehungsweise wofür diese große Welt ohne Ladebildschirme, diese ganze Oberfläche, die wir nicht benutzen, mit all diesen verschiedenen Systemen, die mal angefangen haben, aber nicht zu Ende gedacht. Das ist ja auch totes Kapital, ne? Die haben da Sachen entwickelt, ohne dass die irgendwen jucken oder dass die weiter benutzt werden.
Ja, ich glaube halt, dass sie erst eher so eine Vision hatten, mehr Richtung MMO, dann aber doch wieder stark zurückgerudert sind und das ist doch eher wieder ein klassisches Action-RPG, als wie Diablo 3 zuletzt. Da sag ich mal, viele Sachen aus Diablo 3 wurden ja auch übernommen.
Ja, aber dafür haben wir jetzt einen Central Hub, ne? Also Themis an sich ist ja nichts weiter als ein Hideout in PoE und so. Ist genau ein Kreis. Alle Händler und alle wichtigen Sachen, die ich brauche, sind hier. Aber ich interagiere trotzdem mit niemandem. Jetzt kann ich nur die Visual Effects von anderen Spielern sehen. In der Hoffnung, dass ich kaufe.
Abgesehen von Open World Content, wie jetzt Helltide oder World Bossen, hat quasi die Open World so gesehen keinen spielerischen Mehrwert.
Genau, also gar nicht. Auch sowas wie die Strongholds und so, damit machst du ja nichts. Also die befreist du einmal, wenn überhaupt.
Ich weiß zum Leveln waren die ganz okay jetzt in den letzten Seasons.
Genau.
Weil die ganz gut Flat XP gegeben haben.
Ich würde mir wünschen, dass das einfach ein bisschen, dass dieser alte Content revisited wird. Das merkst du auch bei den Warplans. Ich finde die Idee der Warplans grundsätzlich gut. Und ich finde auch gut, dass da dran Talentbäume sind. Weil mich motiviert das tatsächlich unglaublich, weil ich gerne Talentpunkte vergebe. Surprise, surprise. Und ich gerne Sachen individualisiere. Und hast du nicht gesehen. Aber ich merke auch, dass mir viele der Warplan-Sachen machen mir nicht so viel Spaß.
Du meinst ja die einzelnen Aktivitäten da drin.
Genau. Weil die sind teilweise so langweilig, dass ich mich zwar jetzt noch dazu durchringen kann, weiter zu leveln, weil es mich einfach interessiert und ich möchte sehen, wie es weitergeht. Ne? Und vielleicht habe ich es noch nicht ganz verstanden, was weiß ich nicht. Kann mich jeder gerne in den Kommentaren belehren. Aber Helltides zum Beispiel machen mir nicht mehr so viel Spaß. Also kann ich nicht mehr sehen. Ich finde auch, da bin ich vielleicht alleine, wie heißt denn das nochmal, hier dieses eine Hell-Event.
Also Infernal Hordes.
Infernal Hordes, ich finde Infernal Hordes ganz furchtbar.
Ja, die eine Zeit lang haben
ja, mit dir echt Spaß gemacht. Ja, weil wir es zu oft gedaddelt haben. Das ist das Problem. Genau. Ja.
Ich finde die so langweilig. Und dann stehe ich da und ich weiß, du könntest jetzt der geilste Macker sein. Ich muss jetzt hier einfach so 10 Minuten verbringe ich jetzt hier. Und ich kann das nicht beschleunigen. Ich kann nichts dafür tun, dass ich hier schneller durchkomme. Ich muss jetzt einfach die Uhr runterspielen. Das ist...
Ja, also eine Zeit lang fand ich die wirklich motivierend, weil man dann so ein bisschen versucht hat, so ein wie ist das? Ezzard, glaube ich, ne? So die Dinger, die man sammeln wird. Ich finde, dass man da so auch Rekordjagd quasi war. Aber jetzt im Grunde eigentlich schon seitdem diese Chaos Rifts quasi eingeführt wurden, entscheidet ja eh nur darüber, hat man so einen Goblin Rift, dann macht man halt einen sehr hohen Score. Hat man keinen Goblin Rift, dann wird er halt nur okay sein.
Ja.
Ja, also eine Zeit lang war es für mich wirklich motivierend, da einen Highscore quasi aufzustellen. Und da waren die natürlich auch loot-technisch noch entsprechend interessant. Da hat man es viel gespielt. Aber jetzt sind sie ja loot-technisch auch nicht mehr so toll.
Nee.
Und auch nicht mehr so stark überarbeitet worden in letzter Zeit. Ja. Und deswegen, für mich ist es auch momentan der langweiligste Content.
Ja.
Aber die anderen Sachen dauern ja meist immer nur so ein paar Minuten. Und genau. Die Warplans hat man halt die Abwechslung, dass man nicht eine Sache die ganze Zeit macht, sondern so ein bisschen, was brauche ich gerade, erstellt dementsprechend seinen Warplan und dann hat man so ein bisschen einfach Abwechslung im Endgame und ist trotzdem dabei effizient. Vorher war es ja am effizientesten, immer eine Aktivität die ganze Zeit am Stück zu machen. Jetzt muss ich Glyphen leveln, jetzt mache ich erstmal nächsten 5 Stunden Pit. Und so einfach ein bisschen Abwechslung, ohne dabei effizient einzubüßen.
Fairer Punkt. Wenn ich jetzt daran denke, was mich jetzt wahrscheinlich am meisten motiviert, warum ich glaube, ich werde noch ein bisschen länger spielen und ich würde es trotzdem, trotz Kritik und so weiter, positiv bewerten, ist halt die Tatsache, dass wir jetzt so ein bisschen rumspielen können mit individuellen Klassen und ich kann die quasi selber leveln und verteilen. Und ich habe schon Bock noch zu sehen, was denn jetzt eigentlich der Druide kann. Damals, als Diablo 4 vorgestellt wurde, da habe ich diesen Fettsack von Druiden gesehen und mir gedacht, genau so muss ein Druide aussehen. Ein Mann des Waldes, der da quasi sich einfach mal so ein halbes Schwein reinpfeift zum Mittagessen. Und seitdem es diesen Storm Druid gab, hat mir Druide nie wieder Spaß gemacht. Das ist auch die Klasse, die ich am wenigsten gespielt habe. Und die nächste wird auf jeden Fall, wenn der Warlock hier fertig ist, muss ich einen Druiden leveln. Und ich hoffe, dass dieses Zoo-Ding mit dem Bärbild und so, hoffentlich ist das gut, hoffentlich macht das Spaß. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass, also zumindest bis jetzt, kommt es mir nicht so vor, als würde irgendeine Klasse richtig scheiße sein.
Ich glaube auch, dass du nicht jetzt mal schaue, dass eigentlich alles gut verteilt. Also ich glaube, dass man jetzt jede Klasse ein paar wirklich gute Builds hat, die auf einem hohen Niveau spielen können. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz den Talentbäumen verglichen jetzt mit vor dem Add-on. Ich finde, jetzt ist es halt auch ohne einen Guide für einen Anfänger durchaus möglich, sich selber sein eigenes Bild gut zusammenzubasteln. Ja, weil das, und das war vorher, würde ich mal sagen, fast unmöglich. Da musste man halt sehr, sehr tief sich mit den ganzen Mechaniken auskennen, um da selber was Vernünftiges zusammenzustellen. Ja. Also ich glaube, gerade so für den Casual-Spieler, der nicht gleich einen Guide offen hat und den 1:1 nachbaut, ist das Add-on wirklich sehr gelungen, was das angeht.
Glaubt ihr, es kommt jetzt noch ein weiteres Diablo 4 Add-on in nächster Zeit? Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass nach der Story, wie das aufgesetzt wurde, dass ich jetzt wüsste, wo es jetzt hin weitergeht.
Also ich meine, ich hätte eigentlich erwartet bei einem Spiel, was Diablo heißt, dass doch irgendwann bei einer Erweiterung irgendwann Diablo selber nochmal auftaucht.
Ja, oder dass man Hint droppt, ne?
Ich hätte auch vorher erwartet eigentlich, dass irgendwie zum Ende irgendwie so, dass er angeteasert wird fürs nächste Add-on.
Genau. Aber irgendwas.
Ja, es gab jetzt aber auch schon, der Vitablo hat dazu ein Video gemacht. Also er vermutet sehr, sehr stark, dass es für Diablo 4 keine weiteren Expansions mehr gibt und dass bereits auf der BlizzCon Diablo 5 angekündigt wird.
Das ist auch was, also so ungefähr was Jesse sagt, da habe ich mich ja, ich will jetzt nicht wieder darauf rumreiten, dass ich ihn so unsympathisch finde, sondern das hat er auch gesagt. Warum das alle bekannteren Leute sagen, finde ich seltsam. Weil, also, das Spiel heißt Diablo und Diablo ist noch nicht dabei. Also dann, ich hab genauso wie du, Daniel, auch gedacht, der wird jetzt angeteased in dem Add-on. Du kannst doch nicht ein Spiel ohne, was Diablo 4 heißt, kannst du doch nicht ohne Diablo irgendwie. Das macht keinen Sinn. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie kein weiteres Add-on rausbringen. Das macht keinen Sinn.
Außer die haben sich halt wirklich irgendwann entschieden, hier, dass sie es wirklich, ihn wirklich skippen. Aber ich glaube nicht, dass das ursprünglich geplant war. Ich glaube schon, dass sie halt irgendwann mal ursprünglich einen Plan hatten, dass Diablo auch noch ein Add-on kommt. Wie gesagt, dass die Pläne in den Haufen geworfen haben und sagen, jetzt gut, bringen wir halt direkt Diablo 5. Ich würde sagen, 50-50 Chance, ob wir noch eine weitere Expansion bekommen. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn es noch eine weitere Expansion gibt für Diablo 4, dann wird das wahrscheinlich die letzte sein, und dann, wo wir denn Diablo zu Gesicht bekommen. Die Story selber jetzt von den Base Game plus den beiden Erweiterungen wirkt quasi wie ein endgültiger Abschluss erstmal.
Ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, weil der Mephisto Voice Actor, der hat geslayed, der war geil. Ich weiß nicht, ob ich auf Englisch gespielt habe, aber ich fand den Mephisto Voice Actor echt cool.
Ja, ich spiele Diablo immer auf Englisch.
Er ist super geil. Dadurch, dass Mephisto halt eine Schema, Hatred, bla 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 ist und dass der auch schon so longstanding Ties mit der Menschheit und den Nephilim hat, und der hatte ja schon die Sache mit den Saccharum, jetzt hat das nochmal auf Scovos versucht und so weiter und so fort, hat er natürlich auch viel Interaktion und viele Dialoge. Das wird halt beim Lord of Destruction und beim Lord of Terror ein bisschen schwieriger.
Die haben überhaupt mal was gesagt, außer ein bisschen mit durch Leia im dritten Teil?
Also in den Spielen selber ja nicht so, ne? Und dann reden wir jetzt wieder davon, dass es wieder nur um Bücher geht und um Comics und so weiter. Und da wird das dann irgendwie hergezogen werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man jetzt den Lord of Terror hier reinbringt, ohne dass die Power komplett through the roof eskaliert. Der macht halt
Sachen kaputt. Es wäre schon ein Offenbarungseid, wenn Blizzard jetzt sagt, also es wäre ja schon irgendwie so, okay, wir haben es aufgegeben, wir haben es verkackt, wir machen jetzt Diablo 5. Also das wäre ja wirklich, ich kann mir das auch nicht, also ehrlich gesagt, also sie haben ja geteased, dass irgendwas Großes in Diablo, in Sachen Diablo auf der BlizzCon announced wird. Ich hoffe ja mal auf was ganz anderes, was weiß ich, eine Serie oder was weiß ich, ein MMO oder irgendwas anderes.
Wollt auf Diablo.
Ja, irgendwie, ja, von mir aus gerne, aber also ich fände es schon erbärmlich, wenn sie sagen würden, ja, es gibt keine weiteren Addons, wir machen jetzt Diablo 5. Also mehr kann man doch auch nicht sich selbst nicht sich aufgeben, möchte ich fast sagen, ja. Also
zumal das ja auch eigentlich so als Live-Service-Game mit einem 10-Jahres-Plan und jährlichen Add-ons geplant war. Und wir können uns auch noch alle daran erinnern, als es hieß, keine Angst, die Geschichte von Diablo 4 wird in den Seasons weitererzählt.
Ja, das ist genau das Problem. Du kannst ja, du kannst halt nichts mehr ernst nehmen, was Blizzard sagt. In WoW ist es ja auch so, ne? Ständig versprechen sie irgendwas oder sagen irgendwas, was sie dann selber nicht erfüllen. Also die ganze Kommunikation und die ganze Planung ist auch wirklich, ja, wird ja ständig über den Haufen geworfen irgendwie. Also das wäre schon eine massive Enttäuschung, wenn sie jetzt sagen irgendwie, ja, das war's mit Diablo 4, wir machen einfach ein neues Game und machen es dann wahrscheinlich genauso scheiße wieder, was weiß ich.
Ja, die Frage wäre es, einmal angenommen, sie würden es jetzt announcen auf der BlizzCon, das wäre dann 2026, dann wird es ja, muss überlegen, ich glaube, Diablo 4 wurde announced 2019 auf der BlizzCon, meine ich. Also kam dann 4 Jahre später.
Ja.
Also wenn dann ungefähr bei 2030 jetzt rauskommen würde.
Ist ja quasi um die Ecke.
Ja, also.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Spiel schon aufgegeben wird. Ich sag, da kommen die Geschichte von Diablo 4, Lord of Hate, der Lord of Terror und der Lord of Destruction werden hier noch vorkommen und es werden Add-ons, aber die machen nicht noch mal den Fehler, dass die da so zwischen Add-ons dazwischen knallen, ne? Dass du quasi dann den Vessel of Terror und den Vessel of Destruction kriegst.
Ja, ich glaube generell die Story, die sie jetzt über die beiden Add-ons jetzt erzählt haben, das hätte man in ein Add-on packen sollen.
Das hätte ein einziges Spiel sein müssen. Ich frage mich auch, wie die weitermachen, weil jetzt gibt's ja keine Horadrim mehr. Sind ja alle tot.
Tyrael jetzt übernehmen den Job komplett.
Der wird der neue Horadrim.
Hoffentlich werden sie den nicht auch schon wieder irgendwann töten irgendwie. Oh, voll geil, wir töten alle unsere wichtigen Charaktere. Und dann wundern wir uns, dass unsere Story so langweilig ist.
Ich war zwischenzeitlich super paranoid wegen Tyrael, weil irgendwann fing Lorath an mit, also sag mal, weißt du nicht mehr, wo du bist? Und dann dachte ich so, oh, das ist Mephisto. Ja, das ist Mephisto, ich weiß das. 200 IQ, ich. Ich calle, das ist Mephisto. Und dann habe ich den wirklich bis zum Ende ganz argwöhnisch vor meinem Computer angeguckt, weil ich total schizophren war, dass das Mephisto ist.
Verdorben durch Filme und Serien.
Ey, ich bin da so verdorben, ne? Durch den Spoiler für God of War, durch den Twist in God of War Ragnarok.
Das muss ich auch spielen.
Okay.
Nee. Ich hab im ersten Teil habe ich komplett durchgespielt, im zweiten noch nicht. Aber
das genauso wie bei mir. Ja, ich auch. Man nimmt sich's immer vor, aber man macht's dann doch nicht.
Es lohnt sich. Ich bin auf jeden Fall verdorben jetzt. Und ich hatte jetzt das. Und dann auf einmal hieß es auch, kam's ja auch in der Kampagne noch so, dass zwischenzeitlich Tyrael so meint, oh, mir geht's nicht so gut. Oh, ich weiß auch nicht, ich werd langsam alt. Ich dachte, der stirbt auch.
Er hat ja einfach Magen-Darm gehabt oder so.
Ne? Aber auch mit der Krankheit Mensch nicht zurecht.
Ja. Und dann fand ich auch ziemlich weird, aber ich verstehe, dass die das machen mussten. Die haben es schon nicht in Vessel of Hatred aufgegriffen, jetzt ist der Tree of Whispers einfach weg. Ist einfach weg.
Naja, sag ich mal, im normalen Spiel ist er ja noch da.
Ja, es ist trotzdem.
Also auch bescheuert ist. Was auch bescheuert. Also was ist das denn, ey? In der Story wird er verbrannt und danach ist er wieder da und ist ganz normal. Moin, Leute. Bin wieder da, alles gut.
Ich muss sagen, als es dann, in der Story passiert ist, jetzt spoilern wir doch eigentlich fast alles am Ende, habe ich echt erst kurz gedacht, haben sie den Tree of Whispers jetzt gestrichen aus dem Spiel? Aber
ich auch gedacht.
War ein bisschen überrascht, als das, sag ich mal, dein Ingame doch keine Konsequenzen hatte.
Der Endgame-Loop ist weiterhin da.
Hätten sie einfach den Rahmen hinsetzen sollen, das ist doch bescheuert, das so zu lassen. überall nur diese Raben sitzen und dann ist das gut.
Es ist weird. Ist auf jeden Fall ist ein bisschen weird. Ja, es spielt auf jeden Fall noch viel, viel Verbesserungspotenzial, aber es ist besser als Vessel of Hatred. Ich glaube, das können wir schon so sagen.
Also der ganze Stand, den Diablo 4 jetzt endlich erreicht hat, den kann man schon sagen, dass das Spiel jetzt endlich fertig ist. Ob es jetzt gut ist oder nicht, langsam motivierend ist oder nicht. Ich bin momentan noch total motiviert. Wir machen die Warplans Spaß. Ja. Ich finde die motivierend. Auch die dann zu skillen und so. Und dann habe ich Robs Video geguckt, was man wo skillt am besten. Und das macht momentan noch Spaß. Ich habe auch Bock, irgendwie die ganzen Items jetzt noch zu farmen und den Warlock weiter. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach eine andere Klasse spiele. Irgendwie, weil der Warlock, mir nicht so viel, wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, nicht so viel Spaß macht, wie zum Beispiel der Paladin gemacht hat. Aber die anderen hat man auch schon 100.000 Mal gespielt. Von daher gehe ich jetzt den Warlock-Weg wohl erstmal zu Ende. Aber ja, muss man mal gucken, wie lange das hält.
Ganz kurz dazu, die anderen Seasons konnte man ja wirklich sehr, sehr gut twinken. Und allerdings jetzt die Warplans, die Sachen, die man levelt, die sind halt chargebunden, nicht accountgebunden.
Oh, finde ich auch bescheuert, ehrlich gesagt. Echt? Aber ja, weiß ich. Ja, ja.
Ja, aber die Paragon-Punkte werden noch geshared, oder?
Die Paragon werden geshared, genau. Allerdings, für mich bedeutet es wahrscheinlich, dass ich jetzt pro Season höchstwahrscheinlich wirklich mich dann auch nur auf eine Klasse fokussieren werde. Ich habe jetzt die letzten Seasons meistens zwei Chars gespielt. Aber ja, wenn sich dann quasi die XP, die man da levelt und die Warplans aufteilt, dann glaube ich, dann habe ich nicht die Motivation, das beim zweiten Char dann nochmal zu machen.
Sag mal, die Paragon-Punkte, die man kriegt für das Erledigen von Ruf in diesen einzelnen Gebieten, die gibt's nicht mehr, oder?
Die Paragon-Punkte bekommst du jetzt durch die Season Journey alle. Also das waren ja vorher durch auch die Altare von Lilith und sowas. Genau. Da hat man ja auch ein paar Sachen bekommen. Das haben sie ja alles komplett rausgenommen. Aber die Punkte, die man da erhalten hat, die gibt's jetzt alle in der Season Journey. Also auch die Talentpunkte und Paragon-Punkte.
Okay, gut, dann habe ich es richtig verstanden, weil ich habe mich total gewundert, weil wenn du Tab drückst, dann steht ja oben noch, wie viele Punkte du davon hast, aber dann ist das wegen der Season, okay.
Ja, generell, wo wir es gerade angesprochen haben, die Season Journey haben sie von Season zu Season immer weiter ausgearbeitet. Die gefällt mir inzwischen wirklich sehr, sehr gut. Man hat da, also ich, für mich ist es sehr motivierend, da die Dinge abzuarbeiten, gibt dann auch sehr gute Belohnungen. Dann entsprechend noch gewisse große Herausforderungen. Habe jetzt erst gerade gesehen, jetzt gibt es noch ein Echo of Mephisto, den man besiegen muss, der halt wirklich sehr super schwer ist und man auch eine Motivation hat, dann vielleicht für Leute, die halt mehr Zeit in das Spiel stecken, den Char dafür zu optimieren. Also man ist auf jeden Fall, wenn man sich das Spiel jetzt kauft, also das Add-on jetzt holt, eine Kampagne durchspielt, ungefähr so 8 Stunden. Dann nochmal, würde ich mal sagen, so 3-4 Stunden, bis man das Maximallevel erreicht hat. Und dann, wenn man anfängt, die Season Journey zu spielen, wenn man da alles durchspielen möchte, würde ich mal schon vermuten, dass man so 60, 70 Stunden investieren müsste.
Ja.
Also, man ist auf jeden Fall gut beschäftigt. Aber,
aber es gibt nichts so richtig Langzeitmotivierendes, das muss man auch sagen, finde ich. Also, diese Mechanik mit den Warplans finde ich eine ganz witzige Idee, aber im Prinzip haben sie ja nur den Grind verlängert, ne? Nichts anderes.
Bei mir war es immer so, die ganzen Seasons, ich habe immer so die Season Journey immer bis zum Ende durchgespielt und da hatte ich immer so ein klares Ziel vor Augen, was ich jetzt quasi noch so abarbeiten kann. Und erst wenn ich damit durch war, dann wurde es immer ein bisschen langweiliger, weil dann ging es ja nur noch darum, den Char zu optimieren und vielleicht noch ein bisschen in der Pit oder in der Tower zu pushen. Aber solange die Season Journey, wenn da noch Aufgaben immer noch offen waren, war ich immer motiviert weiterzumachen. Das war eigentlich immer mein Ziel. Und damit war man bloß in den vergangenen Seasons relativ schnell durch. Und ich glaube, dass es jetzt mehr Content quasi bietet.
Ich gebe Dennis noch 3 Tage, dann ist er raus aus der Sache.
Das ist gut möglich. Das ist wie immer, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, die anderen Season, wenn du gespielt hast, wie weit hast du da gespielt? Bis welches Paragon ungefähr?
Das Paragon hat mich nie interessiert. Ich habe immer so weit gespielt, bis ich gemerkt habe, dass jetzt gibt es keinen Progress mehr. Also ich könnte jetzt Paragon noch leveln, ne? Aber wofür? Wenn du alles one-shottest, ob ich es jetzt mit noch mehr Damage one-shotte oder nicht, das ist ja
voll. Hast du denn die Season Journeys immer durchgespielt? Komplett?
Nicht immer.
Okay. Wenn man die Season, letzten Stepper Season Journeys, dann war man ja in der Regel auch schon so ungefähr Paragon 220, 230 ungefähr.
Ja, also ich glaube, ich höre immer so um 225 rum auf. Also wenn ich soweit spiele, aber die letzten zwei Seasons, die ich gespielt habe, das war ja Steve, da bin ich nicht mal Paragon 150 geworden. Am schlimmsten war das die mit dem Paladin, wo ich dann diesen Mythic Goblin gefunden hatte, Steve?
Meine ja.
Ja, da bin ich irgendwie, keine Ahnung, ich war Paragon Level 5 oder so und dann habe ich ja diesen Mythic Goblin gefunden und dann hatte ich einfach alle Items. Habe ich Steve per WhatsApp ein Foto geschickt und meinte, ja, ich glaube, Season ist vorbei für mich. Und dann bin ich. Stimmt. Und da bin ich wirklich irgendwie, keine Ahnung, Steve war offline, der kommt irgendwie am Nachmittag wieder oder am Abend. Und ich war dann irgendwie gefühlt Paragon Level 150. Ich bin einfach überall durchgefickt, ne? Es war halt einfach, es war alles egal.
In der Season hatten sie diese Sanctification eingeführt, da haben sie extra ganz viele Mystics droppen lassen, denn bei diesen, gab es ja auch dann diese, diesen. Nightmare Dungeon mit so einem, wo man dann der Mystic Goblin war, der hat ja 5 Mystics erlassen. Mhm. Und.
Gibt's jetzt nicht mehr mit diesem Nightmare Dungeon
Affekt? Den gibt's doch noch, aber der droppt nur noch ein Mystic Item, nicht mehr 5.
Okay.
Also, das haben sie wirklich speziell für die Season gemacht, damit man mit diesen Sanctification da bei den Mystics, damit man die Motivation hat, die Mystics mehrfach zu bekommen und dann halt entsprechend damit mit dem System rumprobiert. Aber das war natürlich den Nebeneffekt gehabt, dass es halt alles zu schnell ging. Ne? Also wenn Dennis da selbst relativ früh schon alles hatte.
Genau.
Naja.
Und dadurch, dass halt Diablo kein Trading hat, ist es auch nicht so interessant für mich.
Ich finde es aber gut, dass es Diablo nicht auf Trading angewiesen ist.
Es gibt immer Trading in Diablo 4, also über Trade Channel, ja, wenn es dann immer Sachen angeboten, bis auf die Mystics kannst du auch alles tauschen.
Es ist halt nicht so ein Trading, wie ich das gerne hätte, sagen wir es mal so.
Also, wenn man sagt, für mich hat das Trading bei der Grund, warum ich mit PoE2 nach den 70 Stunden aufgehört habe. Ich hatte, nachdem ich dann quasi bei den Maps da angefangen habe, mich dann angefangen habe zu informieren, hieß es dann ja, also im Grunde, farbt man sich nur Währung und kauft sich deine Sachen dann zusammen. Und das war für mich so demotivierend, und, dass ich dann aufgehört habe.
Also kannst du im Prinzip im PoE kannst du auch Solo Self-Found, ne? Wenn, aber das sind
halt. Gibt's im Modus, ja.
Nee, also musst du auch nicht traden oder so, das musst du nicht machen in PoE. Aber das Spiel hat halt so viel Tiefe einfach, ne? Dass wenn du neu einsteigst, und es tut mir wahnsinnig leid für alle, ne? Wenn du mit PoE neu einsteigst, dann wirst du quasi erschlagen mit Sachen, die du machen kannst. Aber dadurch, dass ich das halt kontinuierlich spiele, seit der Akt 2 in PoE 1 eingeführt wurde, wann auch immer das war, vor 16 Jahren oder so, habe ich es halt alles mitgemacht. Und für mich ist es dann halt kein neues Lernen, sondern ich mache einfach weiter. Ne? Ich habe meinen Master quasi in PoE gemacht. Ich habe da mehrere tausend Stunden drin und dementsprechend fällt mir das einfach. Aber ich weiß, auch dadurch, dass ich das mit Steve zusammengespielt habe, dass für Neuspieler ist das keine schöne Erfahrung. Aber wenn du dich da halt so reingebuttert hast, ne, und du hast das halt alles gemacht, dann würdest du immer sagen, oh, das macht aber so viel Spaß. Ich verstehe aber total, dass es auch Leute abschreckt und dass es keinen Spaß für die macht. Mir macht es aber Spaß.
Aber, sag ich mal, du hast PoE2 aber dann schon primär mit Trading gespielt, oder? Auch Solo-Self-Found?
Ja, ich habe alles gespielt. Ich habe Hardcore-Solo-Self-Found, Solo-Self-Found, okay. Trading, Softcore, Hardcore. Ich wechsle immer, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Ich spiele in der Regel, jetzt verliere ich gerade die Stimme, ich wechsle in der Regel pro League, die kommt, was ich spiele. Ob das dann Hardcore oder Solo Selfer und so weiter.
Wie viele Stunden investierst du denn so an eine Season, eine League bei PoE?
Das kommt immer darauf an, wie. Also ganz, ganz früher, als PoE rauskam, viel. Ich habe in PoE 1, ich glaube, es sind 6000 Stunden oder so. Ich habe viel, viel gespielt.
Aber kannst du das pro Season so, vielleicht mal so eine Durchschnittsseason, wenn du das sagen würdest? Wie viel hast du da ungefähr investiert?
Als ich Student war, weiß ich nicht. Hunderte Stunden.
Okay.
Also das war, meine Frau hat eine Season ganz besonders gehasst in PoE 1. Das war die Tempel-Season. Da wurde Alva introduced und du konntest dir selbst dein Endgame-Dungeon bauen sozusagen. Und das fand ich so cool, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass das die erste Season war, wo ich mir vorgenommen hatte, dass ich mal so multiple Mirror-Worth an Gear haben will. Mirror sind das Seltenste, was du finden kannst. Und dann habe ich zusammen mit einem Freund damals mit Spreadsheets gespielt und optimierten Runs. Und dann habe ich das alles gelockt und eingetragen, wie so ein Buchhalter. Und dann haben wir versucht, Maps zu juicen, nennt man das, dass du halt sehr, sehr viel Geld in die Maps investierst, aber dafür ist der Return on Invest unheimlich groß. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen.
Kann ich auch nicht.
Also das war, im Real Life kannst du mich jagen mit ETFs und hast du nicht gesehen. Ich habe da gar keinen Bock, mich richtig groß damit auseinanderzusetzen. Aber in PoE, aus irgendeinem Grund, habe ich super viel Spaß daran, meinen Gewinn zu maximieren. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Das ist auf jeden Fall die League, die ich, glaube ich, am meisten gespielt habe.
Also hast du eigentlich als Wirtschaftssimulation gespielt?
Ja, ich habe das fast, ja, ne, mit einem Gameplay-Element. Und in PoE 2 versuche ich mich, bis das Spiel full released ist, nicht zu stark zu investieren. Die Season, die ich am härtesten gespielt habe, ist jetzt halt die zuletzt rauskam, mit dem Druiden. Weil die Klasse halt super cool ist. Und du konntest dann, das gibt es zum Beispiel in Diablo nicht, das würde ich mir wünschen, das wären mir so Proc-Effekte und Cast und Crit-Builds. Cast und Crit ist, wenn du crittest, dann passieren andere Sachen, so wie der Name das sagt. Und ich habe mir dann quasi einen Druiden gebaut, der immer, wenn er crittet, Bäume wachsen lässt. Und Pflanzen. Und wenn diese Pflanzen critten, dann regnet es auf die Pflanzen. Und wenn es regnet auf die Pflanzen, dann werden die Pflanzen größer. Und dann bist du über die Map gelaufen und dadurch, dass du auch so richtig schöne Animationen in PoE hast, siehst du einfach, wie dieser Druide immer mit dem Stab ausholt, so ein bisschen Dreck hochwirft und dann kommen immer weitere tödliche Pflanzen und der ganze Bildschirm wird verfärbt sich. Und das war so ein geiles Spielgefühl. Dadurch, dass auch in PoE ist die Monsterdichte sehr viel höher. Es gibt einfach wesentlich mehr Monster onscreen. Und wenn du dann quasi eine Taste drückst, ne, und du weißt, du hast jetzt gefühlt eine Stadt gelevelt und auf einmal sterben so 500 Monster am Stück, das sieht so geil aus. Und das hat sich so gut angefühlt. Ich hatte da so einen Spaß dran. Ich glaube, ich habe den Druiden bis Level 97 oder 98 sogar gelevelt. Irgendwie sowas. Das heißt
PoE 1, oder?
Nee, das ist PoE 2.
Ach so, okay.
Aber PoE 2 hat dafür andere Probleme, und zwar viele. Die müssen auch alle gefixt werden. Das ist aber egal, geht hier um Diablo.
Mich hat nur mal interessiert, sag ich mal, was du da bei wie viele Stunden du dann da in die Leaks oder in die Season da investiert hast. Also jetzt bei Diablo ist bei mir ungefähr so, dass ich so eine Durchschnittsseason, würde ich sagen, habe ich so ungefähr so 60 Stunden, würde ich sagen, ungefähr gespielt.
Ist auch gut.
Und ja, danach war ich dann für mich mal durch. Dann war ich aber, ja, meistens war eine Season ja so 3 Monate. Und das war immer ein ganz gutes Zeitfenster, dass ich danach wieder Lust hatte, weiterzumachen.
Das ist Fun Fact, das ist aber auch wie in PoE, da siehst du dir die Steam-Charts an, um zu vergleichen, wenn so eine Season rauskommt, dann siehst du natürlich immer einen Spike, aber nach 2 Wochen ziemlich genau fällt die Kurve massiv ab und dann gehen die Spieler weg. So eine Season lebt auch nur von 2 Wochen am Anfang immer. Das ist bei all diesen Spielen irgendwie so. Weil du hast es auch halt irgendwann alles gesehen, ne? Und wenn du nicht so richtigen Chase drin hast und auch keine Itemhand und keine Pinnacle-Bosse, an denen du dich zu Tode beißt oder die mechanisch aufwendig sind, dann hast du auch nicht so viel zu tun.
Aber war es nicht bei PoE 2 jetzt auch primär so, dass bei den meisten Bossen, dass man die quasi so outgegeared hat, dass man die ganzen Mechaniken eh nicht spielen musste, sondern es alles quasi One-Shot war?
Klar kannst du das machen. Also auf jeden Fall, das kannst du ja auch in Diablo und so weiter. Das ist auch für viele Leute so das Ziel. Aber die meisten Spieler schaffen das natürlich nicht.
Okay.
Also.
Das ist der Unterschied zwischen Diablo und PoE. Also alle wollen es, aber bei Diablo schaffen es viele und bei PoE nur wenige.
So gefühlt, ne? Also ich könnte da jetzt auch keine genauen Metriken für geben, aber ich habe zum Beispiel das Steam Achievement damals noch gemacht, als es noch ein richtiges Ding war, dass du überhaupt über Level 90 auf HC kommst. Und das ist, glaube ich, eins meiner seltensten Steam-Achievements, oder wie 0,1%. Ich weiß, dass wenn du die Uber-Maven in PoE schaffst, dann bist du einer von nicht besonders vielen.
Okay.
Während halt Uber Belial und Uber Duriel und wie die Chain killst.
Was war eine kurze Frage noch zum Schwierigkeitsgrad? Habt ihr die Kampagne im Normal-Schwierigkeitsgrad durchgespielt oder im höheren?
Ich bin normal.
Ich habe es auf jeden Fall auf normal angefangen. Ich glaube, ich habe es auch auf normal beendet.
Er ist wahrscheinlich auch, sag ich mal, am effizientesten. Aber ich habe jetzt in Foren ein bisschen gelesen, dass es manchen Leuten sogar schon auf Normalschwierigkeitsgrad zu schwer war.
Echt?
Und das hat mich doch ein bisschen überrascht. Also ich finde halt, normal ist eigentlich zu einfach, weil es nie für mich, dann sag ich mal, nie eine Herausforderung ist. Weil man weiß, man schafft eh alles im First Try. Auch egal, man stirbt eigentlich normalerweise auch nicht. Und trotzdem habe ich bei Diablo dann keine Motivation, die Schwierigkeit halt höher zu stellen, mir schwerer zu machen, weil es uneffizienter ist. Also irgendwie läuft es bei mir mit Diablo auch immer davon aus, dass ich die meiste Zeit den Content immer so mache, dass er halt möglichst einfach und effizient zu spielen ist. Und dass man dann nur ganz am Ende, wenn man noch einmal schaut, wie hoch kann ich jetzt gleich in den Pit oder im Tower kommen, dass man dann mal einmal die Herausforderung hat. Aber ansonsten hat man eigentlich im Spiel nie wirklich eine Herausforderung. Oder wie spielt ihr das?
Ich habe es mit Absicht auf Normal angefangen. Einfach weil die Kampagne ist jetzt halt. Ich wollte da durchcruisen. Ne? Ich wollte mir das ganz in aller Ruhe nur angucken und zuhören und ein bisschen lesen. Die spiele ich nicht für den Thrill.
Ist das denn bei anderen Spielen, ist es da anders? Suchst du da eher die Herausforderung oder bist du da, willst du auch dann eher den niedrigeren Schwierigkeitsgrad?
Oh, in der PoE-Kampagne bin ich schon oft genug gestorben.
Okay.
Mittlerweile ist es auch so, ich kann nicht mal garantieren, dass ich einen Hardcore-Charakter in PoE 2 die Kampagne bekomme. Okay. Das ist für mich mittlerweile ein Achievement.
Und Steve, wie ist es bei dir? Auch bei anderen Spielen, willst du da tendenziell eher einen niedrigen Schwierigkeitsgrad, um dann einfach das Spiel ein bisschen zu genießen, oder suchst du auch eher die Herausforderung?
Nee, also wirklich nicht. Ich verstehe den Sinn immer nicht, irgendwie, warum man sich das jetzt selbst so schwer macht. Ich mach's mir immer leicht, gerade bei so Spielen, die so story-driven sind, da chill ich gerne. Aber gut, ich bin auch ein Noob, das weiß jeder, ne? Also, so wenn es dann so richtig schwer ist, überfordert mich das auch. Von daher mache ich es mir lieber gemütlich.
Ja, ich meine, früher, sag ich jetzt mal, waren die Spiele ja dann, so, sag ich mal, gerade so in den 90ern darauf ausgelegt, dass man, weil sie nicht so umfangreich waren, dass sie halt sehr, sehr schwer war, dass man halt jeden Boss erstmal 20, 30 Mal probieren musste, um quasi dann die Mechaniken zu lernen. Aber ich glaube, das ist einfach. Abgesehen vielleicht von den From-Software-Spielen wie Elden Ring und Co., ist es halt eher die Ausnahme.
Ich finde auch Elden Ring super relaxend. Das, wenn du dann nicht versuchst durchzurushen, dann bis auf einige Bosse und manche beschissenen Zeitmobs, finde ich das eine sehr chillige Erfahrung.
Das heißt, chillig im Sinne von, du machst alles im First Try oder du
es regt mich auch nicht auf.
Okay.
Dass ich werde da nicht sauer oder so. Ich habe an Melania, war glaube ich der Boss, für den ich am längsten gebraucht habe. Da saß ich vielleicht 2 Stunden dran oder so. Da hatte ich ganz, ganz große Probleme, ihren Flower Dance oder wie das Ding heißt, zu lesen, wenn die dann runtergeschossen kommt. Ich habe das mit dem Dodgen nie hinbekommen. Letzten Endes habe ich da meinen Weg so gebrute-forced und einfach mehr getroffen als sie und dann war es das halt.
Okay.
Bei Dark Souls 2 war das anders. Das war das erste Dark Souls, das ich durchgespielt habe, weil Dark Souls 1 musste ich damals abbrechen, weil ich zu scheiße war. Und in Dark Souls 2 habe ich mich tierisch aufgeregt über hier den King, der dann im Castle, im Keller rumläuft, den man erst angreifen muss, damit er als Boss triggert. Ich weiß seinen Namen gar nicht mehr. Aber aus irgendeinem Grund war ich zu blöde für den. Da saß ich lange dran. Da bin ich dann auch sauer geworden, aber ich bin Freund im Teamspeak und da habe ich mich tierisch aufgeregt. Aber so Okay. Jetzt mittlerweile ist man halt ein bisschen ruhiger, ne? Du bist ja älter.
Ja, und generell die meisten Spiele sind halt eigentlich inzwischen so designt, dass man ohne viel zu sterben halt durchkommen, ne? Die meisten ja. Sachen eher als einen Versuch schaffen, bloß keinen Frust irgendwie aufkommen zu lassen.
Ja.
Ja.
Ja, okay, Diablo. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss. Wir sind ja schon bei anderthalb Stunden. Oder habe ich jetzt noch was Wichtiges? Möchtest du noch was Wichtiges sagen, Daniel?
Oh, nö, haben wir dann alles abgehandelt, was Diablo 4 anging?
Ich denke schon. Ja,
ich denke schon.
Okay. Jo.
Ja. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, nächste Woche in alter Frische, da geht's dann wieder um einen bunten Themenmix. Wir haben jetzt noch keinen Gast, also ich kann auch nichts ankündigen. Wir gucken mal, wen wir bekommen. Und schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Comments irgendwie. Wie gefällt's euch? Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Und ja, sonst gibt's eigentlich nichts zu sagen. Oder habe ich noch irgendwas vergessen, Jungs?
Nee,
genießt das Spiel. Also mir macht's echt Spaß. Aber mir hat's auch ein bisschen gedauert. Ich kam nicht so gut rein diesmal. Aber ich hätte auch nicht Dämonen zum Leveln spielen sollen. Kann ich euch echt nur von abraten. Es macht einfach nicht so viel Bock. In diesem Sinne, bis nächste Woche in alter Frische. Danke fürs Reinhören. Ciao, ciao. Ciao.